Die Botschaft Der Botschafter der Abendzeit wurde gepredigt am 16.01.1963 in Mesa, Arizona, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Jasmin Kochart. Vielen Dank, der Herr segne euch. Ihr könnt euch setzen. Mein Sohn war heute wach und sagte: Papa, ich wünschte, wir hätten diese Gemeinde gesehen, bevor wir mit dem Bau unserer begonnen haben, denn sie ist so schön. Er sagte: Ich habe den Prediger noch nicht getroffen, aber wenn er so nett ist wie seine Frau, dann ist er bestimmt ein netter Mensch. Wir sind froh, hier zu sein, und ich freue mich auf die Versammlung heute Abend und erwarte, dass Gott seinen Segen über uns ausgießt und uns hilft. Ich bin gerade erst gekommen und habe gehört, wie Bruder Williams, glaube ich, etwas darüber sagte, dass wir im Ramada sind. Und ich nehme an, die Ankündigungen sind schon gemacht worden, was das angeht. Normalerweise erledigen sie das, bevor ich reinkomme. Und wir freuen uns sicherlich auf eine großartige Zeit während der Konferenz. Und mein Teil hierbei ist es, herumzugehen, die Brüder zu treffen, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben und zu beten, dass Gott uns auf die richtige Weise bewegt. Und dann können wir weiter ins Ramada zu einer großartigen Versammlung gehen. Und so versuchen wir, bis dahin alle Gemeinden zu besuchen, die uns möglich sind. Wir haben eine herrliche Zeit. Wir haben wirklich eine wunderbare Zeit der Gemeinschaft unter unseren Brüdern. Jeder weiß, dass ich kein großer Prediger bin, ich bin nur eine Art Ersatzreifen. Aber mein Dienst ist es, für die Kranken zu beten. Wir sind abends so überfüllt und so weiter, dass wir kaum genug Raum dafür haben. Und wir werden versuchen, wenn wir an Orte kommen, wo wir können, hier drin ein paar Gebetskarten zu verteilen und die Leute hereinzubringen und für sie zu beten. Aber da wir uns immer nur an einem Abend versammeln, würde man die, die an dem einen Abend nicht drankommen, am nächsten Abend irgendwo noch reinschieben und dann wieder ganz woanders. Und deswegen habe ich einfach jeden Abend eine kleine Predigt für die Leute gehalten, so gut ich kann, zur Ehre und zum Ruhm Jesu Christi, den wir alle lieben und dem wir glauben und um den wir uns versammeln. Ich denke, ihr habt von dem Unfall an der Ecke vor wenigen Minuten gehört. Ich weiß nicht, ob der Mann getötet wurde oder wer es war, als das Auto dort fuhr. Wir hielten sofort an, um kurz zu beten. Das war vor ein paar Minuten. Etwa 2 Häuserblocks oberhalb von hier wurde jemand seitlich angefahren und auf die Straße geschleudert. Und eine große Person war da draußen zugedeckt. Die Polizei war da, aber ich glaube, der Krankenwagen noch nicht. Wenn er nicht getötet wurde, er wurde auf dieser Seite getroffen und durch die Tür auf der anderen Seite geschleudert. Es muss ein schrecklicher Schlag gewesen sein. Wisst ihr, wir müssen Gott jede Minute dienen. Wir wissen nicht, wann solche Dinge passieren können. Vielleicht denken wir, dass es uns nicht treffen wird, aber ihr wisst, dass es sein kann. Deshalb glaube ich, dass Jesus sagte: Seid bereit, denn wir wissen nicht, in welcher Minute oder Stunde wir gerufen werden. Und dann werden wir an einen Ort gehen, an dem es keine Unfälle und keine Probleme gibt. Wir sind so froh, dass ein solcher Ort verheißen wurde. Wisst ihr, allein die Tatsache, dass wir uns heute Abend nach einem solchen Ort sehnen, zeigt, dass es einen solchen Ort gibt, seht ihr? Und wir wissen, dass alles Negative, alle Schatten, um einen Schatten zu erzeugen, muss etwas da sein. Ein Schatten ist eine Reflexion. Wenn es also ein Leben wie dieses gibt, beweist das, dass es sich um einen Schatten handelt und es dann irgendwo ein echtes Leben gibt, das von diesem Leben reflektiert wird. Du siehst einen Baum, wie schön er ist. Und weißt du, was er ist? Er ist das Negativ, der Schatten von dem Baum des Lebens im Himmel. Wisst ihr, als Gott auf die Erde kam, als er am Anfang über der Erde brütete, war das Erste, was hervorkam, vielleicht eine Kaulquappe, wie die Wissenschaftler zu sagen versuchen. Das Nächste könnte etwas gewesen sein, ich glaube an die wahre christliche Evolution, aber ich glaube nicht, dass alles aus einer einzigen Zelle entstanden ist. Ich glaube, dass Gott einfach eine Kaulquappe schuf, und dann schuf er einen Fisch, und dann schuf er etwas anderes. Ich glaube, dass nicht alles aus derselben Zelle hervorkam, sondern dass jedes Mal ein anderes Lebewesen entstand. Und schließlich ging er weiter, kam zu immer höheren Spezien, bis es nach einer Weile denjenigen widerspiegelte, der brütete, nämlich Gott. Um zu beweisen, dass das stimmt, ist Gott in Jesus Christus einem Menschen Fleisch geworden. Seht ihr? Also kein Engel, sondern ein Mensch. Das zeigt, dass es ihn widerspiegelt. Oh, diese alte Bibel ist voll von diesen wunderbaren Nuggets. Ich mag es, einfach nur zu stöbern. Ihr nicht auch? Sich einfach nur hineinzubewegen, den ganzen Staub abzuschütteln, es zu betrachten und herauszufinden, was es ist. Wie die Juwelen. Ihr Leute hier in Arizona wisst das, wie die großen Juwelen aus dem Staub der Erde gewonnen werden. Daher kommen sie. Und auch Gottes Juwelen werden aus dem Staub heraufgeholt. Und wir sind so glücklich, dass er uns das Privileg gibt, in seine große Raffinerie zu gehen, wo die ganze Schlacke entfernt wird. Wisst ihr, wie sie das früher gemacht haben? Ihr in Arizona wisst natürlich, wie sie das Gold reinigten, bevor sie die Schmelzanlage hatten. Man sagt, dass sie das Gold nahmen und es schlugen. Die alten Indianer haben das gemacht, es geschlagen. Sie drehten es und schlugen es so lange, bis sie die ganze Schlacke herausgeschlagen hatten. Und die Art und Weise, wie sie wussten, dass alles herausgeschlagen war, der ganze Pyrit und all das ganze Zeug, was darin ist, war, wenn der Klopfer sein Spiegelbild darin sah. Er konnte sich selbst sehen, und dann wusste er, dass es rein wurde, wenn es sein eigenes Bild reflektierte. Und ich glaube, dass Gott so mit seiner Gemeinde handeln will, einfach die ganze Welt herausschlagen, bis das Spiegelbild von Jesus Christus in jedem von uns lebt und wir sein Leben widerspiegeln. Er spiegelt sich dann selbst durch uns, wenn wir jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, damit wir mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, und auf das Vorbild schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Ich bin so froh darüber. Nun, normalerweise sage ich jeden Abend, ich sagte zu Bruder Carl Williams, Bruder Carl, die Leute wollen mich hier und dort in den Tälern nicht noch einmal hören, da ich sie bis zu 2 oder 3 Stunden am Abend halte. Er sagte, nun, komm schon. Ich danke euch also für eure Geduld, mich wieder einzuladen. Ich sprach vor einer Weile mit meiner Frau, sie ist gerade in Tucson, und fragte, wie ist das Wetter? Sie sagte, es wird wärmer. Und sie fragte, hältst du dich an den Zeitplan? Ich sagte, ganz genau, so gegen 10 oder 11 Uhr jeden Abend. Ich sagte zu ihr, ich werde mich etwas ausruhen, wenn ich dieses Mal zu dieser kleinen Versammlung nach Arizona fahre. Ich gehe zu diesen Gemeinden, zu diesen Brüdern. Ich werde mit diesen Leuten nicht schimpfen, sondern einfach hineingehen und das Singen und den Lobpreis gewähren lassen. Ich werde mich beschränken, meine Notizen auf 15, 20 Minuten begrenzen, Amen sagen und nach Hause gehen. Sie fragte, bist du im Zeitplan? Ich sagte, ja, Schatz, das bin ich. Regulärer Zeitplan, bis zu 3 Stunden. Sehr nette Leute, sehr viel Geduld. Nun, lasst uns für einen Moment unsere Häupter neigen, während wir uns ihm nähern. Ich bin sicher, in einer netten Zuhörerschaft mit Menschen wie diesen, die glauben und vor allem, ich sehe hier 2 Feldbetten liegen, Menschen, die krank und bedürftig sind und weiß, dass sie besondere Anliegen haben. Zweifellos gibt es viele andere, die diese Anliegen haben. Wenn dem so ist, hebt einfach eure Hände und lasst es bekannt werden, indem ihr eure Hand hebt. Und im Gebet werde ich jetzt zu diesen Menschen in diesen Betten hinübergehen und für sie beten, während wir hier sind, damit wir sicher sein können, dass wir es empfangen. Wenn sich etwas ereignet, sie waren gläubig genug, um hierher gebracht zu werden. Ich möchte, dass ihr alle mit mir betet. Unser himmlischer Vater, wir legen jetzt jeden anderen Gedanken beiseite, reinigen unseren Sinn und kommen in deine Gegenwart, damit unsere Seelen gereinigt werden. Und wir tragen vor uns das Blut des Herrn Jesus. Wir bekennen, dass wir keiner der Segnungen würdig sind, die du uns gibst. Aber er starb, damit wir diese Segnungen erlangen können, und er hat uns gesagt, dass wir mutig vor den Thron treten sollen, damit wir Zugang zu diesen Segnungen haben durch die Gnade unseres Herrn Jesus, der auf die Erde kam, Immanuel, und den Platz des Sünders einnahm. Er wurde wir, damit wir er werden. Was für ein Tausch, Herr, ein sündiges, zur Hölle verdammtes Leben, das wir hatten, und zu wissen, dass einer kam und dieses Leben auf sich nahm und unsere Sünden durch das vergossene Blut seines eigenen Lebens reinigte. Das ist mehr, als unsere Herzen sich vorstellen können, Herr. Und dann hat er auch noch einen Weg bereitet, unsere Schuld hinwegzunehmen und uns durch seine Striemen zu heilen. Wir sind so dankbar, dass er uns versprochen hat, uns gesund zu erhalten, während wir ihm dienen. Und heute Abend, Vater, gibt es viele Anliegen, die mit erhobenen Händen vorgebracht werden. Wir wissen, dass du jedes einzelne beachten wirst, weil du weißt, was sich hinter der Hand im Herzen verbirgt. Und ich bitte dich, Herr, dass du heute Abend des Wortes gedenkst, während wir es lesen und darüber meditieren, wie eine Sonntagsschule über eine kleine Lektion, so dass wir heute Abend von hier weggehen und es in unserem Herzen tragen, damit wir fühlen, dass wir dir näher sind, wenn wir hinausgehen, als zu dem Zeitpunkt, als wir hereingekommen sind. Deshalb sind wir hier, damit es im ganzen Land eine Erweckung bringen möge, ohne zu wissen, wann sie beginnen wird, aber mit Erwartungen, die sich darauf richten, Herr. Wir setzen alles Menschenmögliche ein, um eine Erweckung herbeizuführen, die Männer und Frauen, Jungen und Mädchen zu einer rettenden Erkenntnis von Christus führt. Wir danken dir für diese Gemeinde, für ihren feinen Pastor und seine Familie, für alle Diakone, Verwalter und für alles, was sie repräsentiert. Wir danken dir für diejenigen, die furchtlos dabei stehen. Und Herr, wir beten einfach, dass der Segen Gottes auf ihnen ruht. Segne alle Bemühungen. Möge dies eine Stätte sein, Herr, in die das ganze Tal kommen und Ruhe finden kann. Gewähre es, Vater. Mögen die Gebete des Pastors für die Kranken erhört werden. Mögen seine Gebete erhört werden für Errettung, für alles, was in den Bereich des Evangeliums fällt. Möge dein Segen auf ihm ruhen. Und möge es der Gemeinde an keiner geistlichen Gabe mangeln, möge sie ein Ort, eine Beispielgemeinde für die ganze Umgebung sein. Gewähre es, Herr. Nun, Vater, auf den Feldbetten liegen heute Abend diejenigen, die nicht aufrecht sitzen und die Versammlung genießen können, weil sie dieses Vorrecht nicht haben. Und sie sind heute Abend hier ziemlich eng nebeneinander gestellt worden. O Gott, erbarme dich. Ich denke, was wäre, wenn das meine Frau, mein Bruder oder ein Verwandter wäre, den ich sehr gut kenne? Für irgendjemanden sind sie das, und ich bete, Vater, dass die Gnade Gottes mit seiner Macht heute Abend in göttlicher Befreiung zu ihnen herabreicht und sie von diesen Betten befreit. Mögen sie nicht länger als bis zu dieser Versammlung heute Abend in diesen Betten bleiben. Mögen sie, wenn sie gehen, die Betten zurücklassen. Möge die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ihre Körper wieder zu neuer Gesundheit und Kraft erwecken. Gewähre es, unser Vater. Wir wissen, dass du verheißen hast, es zu tun. Deshalb steht in der Heiligen Schrift geschrieben, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Nun, Vater, falls niemand in ihrer Reichweite ist, während andere sich gegenseitig erreichen können, werde ich im Gedenken an dieses Gebot hinuntergehen. Und Gott, ich erwarte, dass ich einen Brief von ihnen erhalten werde, dass es geschehen ist, denn ich gehe im Namen Jesu Christi. Herr, ich glaube, o Herr, ich glaube, alle Dinge sind möglich, Herr, ich glaube. Herr, ich glaube, Herr, ich glaube, alle Dinge sind möglich, Herr, ich glaube. Beide Damen hatten Gewächse, eine davon Krebs, und ich möchte nur kurz dieses kleine Zeugnis geben, wenn ich mich zeitlich beschränken muss. Kurz vor meiner Abreise, der letzte Fall, den ich vor meiner Abreise hatte, war ein herausragender Fall. Da war eine Dame, ihr Name war Dyer. Ich habe ihren Namen jetzt vergessen, es war Dr. Dyer aus Louisville. Dr. James Dyer, ein Spezialist für Gewächse und so weiter in Louisville. Seine Tochter spielte Klavier in der Gemeinde der offenen Tür, wo Dr. Cobbles Pastor ist, eine sehr große, alte jüdische Synagoge. Der Mann selbst gehörte der Gemeinde Christi an, der Denomination Gemeinde Christi, und wurde zum Glauben an das volle Evangelium bekehrt, ein sehr feiner Mann. Und sie spielte in meiner Versammlung in Louisville im Memorial Auditorium. Sie war erstaunt, als sie sah, was da geschah, und versuchte ihrem Vater davon zu erzählen. Er sagte, das ist nur Psychologie, diese Leute sind genauso krank wie eh und je. Und so wollte er es nicht glauben. Schließlich entfernte sie sich von dieser Gemeinde und heiratete einen Jungen vom Baptistenseminar, und der kam schließlich von seinem Glauben ab. Er hatte sich zum Prediger ausbilden lassen in der Weise, wie es bei den Baptisten üblich ist. Schließlich ging er weg und wollte nicht mehr predigen. Und sie zogen zu seinen Angehörigen nach Rockford, Illinois. Schließlich bekam sie, Jean, einige Frauenleiden. Sie ging zu ihrem Vater, um sich untersuchen zu lassen. Sie kam zurück nach Louisville, um sich untersuchen zu lassen. Dabei fand man den sogenannten Schokoladentumor in den weiblichen Drüsen. Ihr Vater entfernte ihn in einer großen Operation und er muss etwas von dem Tumor in ihr verteilt haben. und sie wurde geröntgt und bekam eine Therapie. Als sie dann nach Hause zurückkehrte, hatte sie weiterhin Probleme. Etwa ein Jahr später brachten sie sie zu einer weiteren Untersuchung zurück und führten eine vollständige Gebärmutterentfernung durch. Dabei wurde sie von ihrem Vater und Dr. Humes, einem der bedeutendsten Ärzte des Südens, operiert. Und es war zu spät, der Krebs hatte sich bereits in den Dickdarm ausgebreitet. Also ließen sie sie dort eine Weile liegen. Sie versuchten es noch einmal mit Röntgenstrahlen, aber sie sahen, dass es nichts brachte, also brachten sie sie zurück ins Krankenhaus. Sie konnten ihr kein Abführmittel mehr geben, um ihren Darm zu bewegen, also versuchten sie, sie mit einem Einlauf zu waschen. Aber das Wasser wollte nicht mehr in den Darm gelangen. Ihr Ehemann war also eine Art Kritiker von mir, und eines Tages kam er dorthin, nahm das Buch in die Hand und begann es zu lesen. Und mein Sohn hier und Bruder Softman, er ist einer der Verwalter, er ist hier irgendwo, und er lag ein paar Tage lang auf der Türschwelle der Gemeinde. Ich war weg zu einer Versammlung. Als ich zurückkam, ging ich zu ihr hinüber, um sie zu sehen, und er sagte mir, sie weiß nicht, dass sie Krebs hat. Geh einfach hin, rede mit ihr und bete mit ihr. Und als ich sie sah, sagte sie, Bruder Branham, mein Mann wird göttliche Heilung annehmen, denn ich konnte ihn nicht dazu bringen, sich eines der Bücher anzuschauen, doch jetzt liest er mir jeden Tag Seite für Seite aus einem der Bücher vor. Und ich sagte, das verstehe ich, Jean. Nun, Jean, lass uns reden und sehen, was der Herr sagen wird. Es war niemand im Zimmer, die Krankenschwester war gegangen, und so unterhielten wir uns eine Weile, und dann kam eine Vision. Sie ist etwa 40 Jahre alt, noch nicht grau, aber sie war viel älter und grau. Ich sagte, Jean, du warst doch in den Versammlungen. Ja, Bruder Branham. Ich sagte, sie haben es dir verheimlicht und mir aufgetragen, es dir nicht zu sagen, aber du hast Krebs. Dein Mann sagte, sag nichts davon. Aber du hast Krebs, Jean. Aber ich möchte es dir sagen, denn du warst in den Versammlungen. Eine Vision hat noch nie versagt. Jetzt sage ich dir, Jean, es ist das, so spricht der Herr. Du willst dir wirklich ganz sicher sein, dass es der Herr ist. Kein Eindruck, sondern du siehst es. Und dann sagte ich, du wirst leben. Sie meinte, Bruder Branham, ich habe das die ganze Zeit vermutet. Da ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, in dem mein Vater Arzt war, habe ich es vermutet. Ich dachte die ganze Zeit, dass es das ist. Wir beteten. Am übernächsten Tag wollten sie sie für eine künstliche Ausleitung des Dickdarmes mitnehmen. Dabei wird der Darm aufgeschnitten und ein Beutel an der Seite angebracht und dann wird der Darm in diesen Beutel entleert, bis der Krebs den Patienten schließlich tötet und er stirbt. Und gerade als man sie fertig hatte und sie bereits für den Operationstisch vorbereitet war, fühlte sie sich sehr seltsam. Sie rief nach der Krankenschwester, die ihr zur Toilette helfen sollte. Und dort hatte sie eine völlig normale Ausscheidung. Ihr Mann konnte es kaum fassen. Und am zweiten Tag, sie nahmen sie nicht mit. Am zweiten Tag, wie üblich, gleich nach dem Frühstück, wieder eine vollständige Ausscheidung. Ihr Arzt rief an. Zwischen Schluchzen und Weinen sagte er, »Ich kann es einfach nicht verstehen. Wir können noch nicht mal ein einziges Symptom finden. Es ist weg.« Nun, meine kostbaren Schwestern, ich habe keinen Grund, hier als Diener Christi zu stehen und etwas Falsches zu sagen, denn ich würde an jenem Tag als Heuchler verurteilt und verworfen werden. Mit Gottes Wort in der Hand habe ich für Jean nicht mehr und nicht aufrichtiger gebetet als für euch, seht ihr? Wir fuhren einfach diesen kleinen Weg hinunter und wussten, dass das Gebet des Glaubens gesprochen worden war. Damit war die Sache erledigt. Gottes Wort sagt es so, das Gebet des Glaubens wird die Kranken retten. Nun, derselbe Gott, der Dr. Dyers Tochter geheilt hat, nämlich Jean, ich weiß nicht, wie sie jetzt heißt, aber dieser Mann hat auf jeden Fall das volle Evangelium angenommen. Bei der letzten Predigt in der Versammlung saß er hier und nahm alles in sich auf, nahm das Abendmahl mit uns ein und alles andere. Ein Baptistenstudent war zum Herrn gekommen, wegen der Taufe mit dem Heiligen Geist. Das zeigt einfach, dass Gott Gott bleibt. Und der Arzt, ihr Vater, ein netter Mann, hatte so etwas noch nie erlebt. Nun, Gott hat für alles eine Zeit. Und was den Glauben betrifft, ihr seid beide gläubig. Manchmal geschehen diese Dinge also zum Guten. In der Bibel heißt es, sie dienen zum Guten. Erinnert ihr euch an Hiob und all seine Prüfungen? Es war nicht Gott, der Hiob züchtigte, sondern Gott, der seinen Diener anerkannte. Es hat also alles zum Guten gedient, seht? Und dann wurde das Buch Hiob für alle Generationen geschrieben, als ein Zeugnis. Nun, Gott ließ es zum Guten dienen. Denkt daran, ich habe von ganzem Herzen das Gebet des Glaubens gebetet. Glaubt es, und so wird es sein, so wird die Lage sein, achtet einfach auf die Ergebnisse. Nun, lasst uns direkt in die Botschaft hineingehen, viele von euch stehen, eine kleine Botschaft für den Abend. Und vergesst nicht, dass im Ramadan einige sehr gute Prediger bei dieser Ramadan-Konferenz sprechen werden, die Geschäftsleute unten im Ramadan. Versucht also unbedingt, an diesen Versammlungen teilzunehmen. Bruder Oral Roberts wird am Abend des Banketts anwesend sein. Und da ich ein Teil von Tucson bin, werde ich für Tucson die Stellung halten. Wir haben da unten auch eine, nächsten Montagabend. Wenn ihr also zufällig in der Nähe seid, dann kommt doch auch dorthin. Und ihr werdet vielleicht eine Weile mit mir zurechtkommen müssen, weil ich dort sprechen soll. Also kommt, wenn ihr könnt, nächsten Montagabend ins Ramadan Motel, dem Ramadan Inn in Tucson. Und natürlich wissen wir alle, dass Phoenix nur ein Vorort von Tucson ist. Wir alle wissen das. Also kommt dorthin und seht, wie die Leute aus den Bergen leben. Schlagen wir nun in unseren Bibeln Sacharja 14 auf, den 6. und 7. Vers. Ich möchte diese Stelle lesen, um einen kleinen Kontext zu haben für den Text, den ich nehmen möchte. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird das Licht weder klar noch dunkel sein, sondern es wird ein einziger Tag sein, der dem Herrn bekannt sein wird, weder Tag noch Nacht. Und es wird geschehen, zur Abendzeit wird es Licht werden. Hieraus möchte ich als Text nehmen, der Botschafter der Abendzeit. Natürlich können wir den ganzen Tag über Botschafter haben, und wir hatten auch Botschafter während des ganzen Tages, von dem er gesprochen hat, doch es kommt eine Abendzeitbotschaft, und wir wollen uns das heute Abend ansehen und wie in der Sonntagsschule eine Weile darüber reden. Wir wissen alle, wovon Sacharja hier spricht, denn er sagt, es wird ein Tag kommen, der dem Herrn bekannt sein wird, weder Tag noch Nacht, aber zur Abendzeit wird es Licht werden. Wenn wir wissen, dass es weder Tag noch Nacht ist, dann muss es eine Art düsterer Tag sein, ein nebliger Tag. Und wir wissen alle, dass die Zivilisation von Osten nach Westen zog. Die älteste Zivilisation ist China. Die Zivilisation ist vom Osten in den Westen gezogen, da sie der Sonne folgte, und nun sind wir an der Westküste angelangt. Wenn wir noch weitergehen, sind wir wieder im Osten. Damit sind wir am Ende des Weges angelangt. Als Gemeinde glauben wir, dass das Evangelium so gut wie vollendet ist. Wir glauben, dass die großen Botschafter durch die Zeitalter hindurch in diesen letzten Tagen, in den letzten paar hundert Jahren, für diese großen Dinge gekämpft haben. Luther für die Rechtfertigung durch Glauben, Wesley für die Heiligung und die Pfingstler für die Taufe des Heiligen Geistes. Wir glauben, dass der vollständige Leib aus diesen Elementen gebildet wird, wie das Natürliche und das Geistliche. Was geschieht normalerweise zuerst, wenn ein Baby geboren wird? Zuerst kommt das Wasser, dann das Blut und dann das Leben. 1. Johannes 5, 7 sagt, drei sind es, die im Himmel Zeugnis ablegen, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Sie sind eins. Ihr könnt den Vater nicht haben ohne den Sohn, und ihr könnt den Sohn nicht haben ohne den Heiligen Geist. Seht, sie sind eins. Und drei sind es, die auf Erden Zeugnis ablegen, das Wasser, das Blut und der Geist, und die drei stimmen überein. Sie sind nicht eins, doch sie stimmen überein. Du kannst gerechtfertigt sein, ohne geheiligt zu sein. Du kannst geheiligt sein, ohne den Heiligen Geist zu haben. Der Heilige Geist ist die innewohnende Gegenwart der Kraft Christi im Geist. Wir sehen, dass das Natürliche ein Spiegelbild auf das Geistliche ist. Somit ist die Gemeinde nun in ihrer vollen Reife, Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes. Zu Hause haben wir vor kurzem die 7 Gemeindezeitalter durchgenommen und dies im Schattenbild wunderbar dargestellt. Übrigens, hat schon mal jemand die Tonbänder über die Gemeindezeitalter gehört? Als ich das letzte Mal diese Zeitalter an die Tafel gezeichnet hatte, und der himmlische Vater weiß, dass ich die Wahrheit sage, als ich es so gut wie möglich fertigstellte, durch die Inspiration, die Gott mir gab, kam der Engel des Herrn, den ihr auf jenem Bild sehen könnt, viele von euch haben dieses Bild gesehen, nicht wahr, dieses Licht, dieser Engel kam vor 300 oder 400 Menschen in den Raum, ging als Licht direkt zur Wand und zeichnete dort diese Gemeindezeitalter selbst. Wir alle standen dort und beobachteten, wie es das erste Gemeindezeitalter, das zweite, das dritte, das vierte, fünfte, sechste und das siebte zeichnete. Hier sitzen Menschen, die Zeugen jenes Ereignisses sind. Erhebt eure Hände, wenn das stimmt. Die Bibel sagt, aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen. Alle saßen dort, schrien und so weiter, und ich sagte, dort, ihr wolltet es sehen, nun kann es sich jeder anschauen. Um 11 Uhr morgens war es direkt dort an der Wand und zeichnete jene Zeitalter mit dem jeweiligen Anteil des Geistes und der Dunkelheit, um darzustellen, wie der Geist verdrängt wurde und es in die dunklen Zeitalter hineinging und dann wieder zurückkam, genauso wie ich es gemalt hatte. Wir hatten Bilder davon, Zeichnungen, die dort an der Wand waren, und nun wurde es dort genauso dargestellt. Es muss so gewesen sein, dass der Geist des Herrn zufrieden war, dass es vollendet war, denn er kam zurück und bestätigte, dass es richtig war. Und wir leben im Gemeindezeitalter von Laodicea, dem reichen Gemeindezeitalter, das glaubt, es benötige nichts und nicht weiß, dass es nackt, elend und blind ist. Sie wissen es nicht, seht? All das sind Schattenbilder. Nun, die Sonne, die im Osten aufgeht, ist dieselbe Sonne, die im Westen untergeht. Lasst uns einen Moment innehalten, um den Hintergrund dieser Botschaft darzulegen. Wir wissen, dass die Sonne, das ist auf Englisch S-U-N, das Sonnensystem. Aber der S-O-N, auf Englisch Sohn Gottes, kam im Glanze und Lichte Gottes im Osten herab. Und nun sind 2000 Jahre vergangen. Der Herr nimmt darauf Bezug und sagt, es wird eine Zeit sein, die weder Tag noch Nacht ist, nur eine Art düsterer Tag, aber in der Abendzeit wird es Licht sein. Ihr könnt sehen, dass der Heilige Geist zuerst auf die Menschen im Osten fiel. Dann kam eine Zeit, in der man sich nur einer Gemeinde anschloss, kleine Enten aufgriff und für kleine Dinge kämpfte. Aber dann, zur Abendzeit, wird es auf der westlichen Hemisphäre Licht werden. Und jetzt sind wir in dieser Zeit. Die Zivilisation kam wie ein großer Strom aus dem Osten, nahm währenddessen die ganze Zeit die Sünde in sich auf und hat die Westküste wie eine Schallmauer getroffen. Und sie ist zurückgefallen und der verderblichste Ort, den ich kenne, ist die Westküste. Dort gibt es alles, was man sich nur vorstellen kann. Sünde, Verdorbenheit, Scheidung, Heirat, Hollywood, die reinste Hölle. Das ist genau richtig. Ich glaube an echte biblische Heiligkeit. Und ich glaube nicht an diese Korruption und dieses verdorbene Zeug, das unseren Leuten als Beispiel dient, genannt Hollywood. Ich war schon immer dagegen. Und ich glaube, ein Mensch, der den Geist Gottes in sich hat, wird dagegen sein, denn der Geist Gottes würde ihm bezeugen, dass es falsch ist. Früher ging man nach Paris, um nackte Models zu bekommen, damit sich unsere Frauen entkleiden. Jetzt kommt Paris hierher, um unsere zu bekommen. Seht ihr? Hollywood führt die Welt an. Und die Nacktmode, die wir heute haben, übertrifft Frankreich, überlegt euch das mal, diesen betrunkenen, wilden, unmoralischen Ort. Und doch übertrifft Hollywood das alles. Und unsere ganzen Fernsehsendungen, alles, was sie zeigen, ist unzensiert, nur schmutzige Witze und üble Verdorbenheit, die alles durchdringen. Vor einigen Jahren hätten wir frühen Pfingstler unsere Kinder nicht in die Kinos gehen lassen, aber jetzt hat uns der Teufel eins ausgewischt und uns die Sache direkt ins Haus gestellt. Er hat die Filme einfach direkt ins Haus gebracht. Es ist eine schreckliche Sache, wenn man bedenkt, dass die Welt in diese Verdorbenheit hineingeraten ist, weil das ganze Zeug mit der Zivilisation hereingeschwemmt wurde. Ich werde eines Tages, so der Herr will, in ein paar Tagen über den Countdown predigen. Ihr wisst schon, ich hoffe, die Umlaufbahn. Wir sehen daran, was geschieht. Doch auch Gott war in dieser Zeit in der Lage, etwas mit seiner Gemeinde zu tun, während diese Dinge geschehen. Und jetzt sind wir in der Endzeit, Gott sei Dank. Jedes Zeitalter hatte seine Botschaft und seinen Botschafter. Gott hat dafür gesorgt. Sogar in den Gemeindezeitaltern sehen wir, dass jedes Zeitalter einen Botschafter hatte und jeder lebte in seinem Zeitalter und ein anderer kam hervor und der andere ging dahin und ein anderer kam hervor bis hin zum siebten Gemeindezeitalter. Jeder Stern, jeder Engel der Gemeinde, jeder Botschafter. Und wir sehen in Offenbarung 10, dass im letzten Gemeindezeitalter eine Posaune ertönen wird, dass 7 Stimmen ertönen. Es wurde aber nicht erlaubt, diese aufzuschreiben. Aber es wurde auf der Rückseite des Buches versiegelt. Die 7 Siegel waren auf der Rückseite des Buches. Nachdem das Buch geschrieben war, wurde es dort hinten mit 7 Siegeln versiegelt. Niemand weiß, was sie bedeuten. Aber es heißt, in den Tagen des 7. Engels, wenn er seine Botschaft verkündet, das ist jetzt ein irdischer Engel. Denn der eine Engel kam vom Himmel herab und der andere war auf der Erde. Ein Engel ist ein Botschafter für das Zeitalter. Und dann sehen wir, dass er einen Regenbogen über seinem Haupt hatte und seine Hand erhob und bei dem schwor, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, dass keine Zeit mehr sein wird, wenn diese 7 Stimmen ertönen, diese 7 Donner ihre Stimmen vernehmen lassen. Und er sagte, schreibe es nicht, sondern versiegle es. Und wir sehen, dass es auf der Rückseite des Buches war. Doch wenn der 7. Engel seine Botschaft beendet hat, seine Prophezeiung für diesen Tag, dann soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Jeder weiß, dass die Bibel das sagt. Das Geheimnis Gottes, was Gott ist, wer Gott ist und alles über die Taufe und andere Dinge, das alles soll an jenem Tag vollendet sein. Jeder Botschafter hatte seine Botschaft, die Botschaft und der Botschafter für das Zeitalter. Und es ist höchst bemerkenswert, dass Gott den Botschafter des jeweiligen Zeitalters immer am Ende des Zeitalters sendet. Wir sehen das in den Gemeindezeitaltern. Und heute Abend werden wir ins Alte Testament zurückgehen und feststellen, dass es sich dort genauso verhält. Immer am Ende, nie am Anfang, am Ende. Als Luthers Zeitalter auslief, trat Wesley auf. Und als Wesleys Heiligung auslief, kam das Pfingstzeitalter, seht ihr? Es ist immer so, dass der Botschafter die neue Botschaft am Ende des alten Zeitabschnitts verkündet. In jedem Zeitalter war das so. Wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Dies wiederholt sich in der Bibel jedes Mal. In der Heiligen Schrift finden wir immer wieder, dass Gott einen Botschafter sendet, wenn ein altes Zeitalter zu Ende geht und ein neues anbricht, wenn das alte Zeitalter vergeht und ein neues beginnt. Und immer, immer, jedes Mal, wenn ein Botschafter kommt, ist es immer ein Ruf zurück zum Worte, ohne Ausnahme. Denkt daran, dies ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus. Es kann nichts hinzugefügt oder hinweggenommen werden. Es ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus. Und die einzige Möglichkeit, wie wir jemals sicher sein können, ist folgende. Wenn sich irgendetwas unter uns erhebt, das im Widerspruch zu dieser Offenbarung steht, dann ist es falsch. Seht ihr? Es heißt, zurück zum Wort. Es ist immer der Ruf, zurückzukommen. Und jedes Mal in der Bibel, in jedem Fall, benutzt Gott einen Propheten, um das Zeitalter zurückzurufen. Immer. Nicht ein einziges Mal war es anders. Er sandte immer einen Propheten. Und warum tut er das? Weil die Bibel sagt, das Wort Gottes kommt zum Propheten, dem Offenbarer des Wortes. Ich hoffe, ich werde nicht missverstanden, seht, ich will nicht missverstanden werden, doch ich möchte dem Ruf gegenüber treu und aufrichtig sein. Das wollen wir sein. Nun, Gott benutzt immer einen Propheten, einen Mann. Wenn man eine Gruppe von Menschen nimmt, erhält man verschiedene Ideen, bei 2 Männern. Niemals hat er 2 Hauptpropheten gleichzeitig auf der Erde. Er nimmt den einen, damit der andere seinen Platz für einen anderen Tag, eine andere Botschaft einnehmen kann. Er hat nie 2 zur gleichen Zeit. Er hat immer nur einen. Und der unendliche Gott ändert niemals sein Programm. Er muss immer bei dem bleiben, womit er angefangen hat. Das ist der Grund, warum wir Vertrauen haben können in das, was er sagt. Er kann sich nicht ändern. Wenn er einen Menschen auf der Grundlage seines Glaubens an Gott gerettet hat, muss der nächste Mensch auf dieselbe Weise gerettet werden. Als Gott einen Ort schuf, an dem er mit seinen Geschöpfen Gemeinschaft haben konnte, versuchte Adam, einen eigenen Weg zu finden und machte Schürzen aus Feigenblättern für sich und seine Frau. Gott lehnte dies ab. Und Gott entschied, nach welchem Programm oder auf welcher Grundlage er dem Menschen begegnen und mit ihm Gemeinschaft haben will, und das war das vergossene Blut. Und er hat das nie geändert. Als Methodisten und Baptisten können wir einander die Hände schütteln. Aber auf der Basis, dass wir Methodisten und Baptisten sind, haben wir keine Gemeinsamkeiten, denn ich bin für die Baptisten und du für die Methodisten oder umgekehrt. Aber es gibt einen Ort, an dem sich alle Gläubigen begegnen können und das ist unter dem vergossenen Blut. Dort begegnen wir uns und legen all diese Dinge beiseite. Wir können also nicht alle in eine Organisation gehen, das können wir nicht. Diese kleinen Organisationen, ich glaube, dass Gott darin war, in der ganzen Sache. Denn wir sind verschieden. Jeder Mensch hat andere Ansichten. Jede Person sieht es anders. Keine zwei Köpfe sind genau gleich. Keine zwei Menschen sind vollkommen identisch. Keine zwei Nasen, keine zwei Daumenabdrücke. Wir sind unterschiedlich geschaffen, deshalb sollten wir auch unterschiedliche Gruppen haben. Aber Gott arbeitet immer mit einem Individuum. Er rettet dich nicht, weil du Methodist bist. Er rettet dich nicht, weil du Baptist bist. Er rettet dich nicht, weil du Pfingstler bist. Er rettet dich, weil er sich persönlich mit dir befasst hat. Und du bist auf der Grundlage gerettet, dass du es angenommen hast. Wenn Gott sich also mit dir befasst, dann tut er das nicht im Rahmen seiner Gemeinde, sondern er befasst sich mit dir als Individuum. Als Gott daher seine Propheten aussandte, seine Botschafter des Testaments, sprach er zu einem einzigen Mann, und dieser Mann musste die Botschaft überbringen. Von ihm gingen wiederum andere aus, überall hin, und brachten dieselbe Botschaft. Aber es musste ein Hauptquartier geben. Gott hatte immer eins. Ich bin dankbar, dass er heute Abend eines hat. Das ist natürlich der Heilige Geist, wie wir alle wissen. Nicht irgendeine Gruppe, sondern der Heilige Geist ist Gottes Hauptquartier. Das ist Gottes Botschafter der Stunde. Das Wort kommt immer zum Propheten. Wenn ein Prophet ein wahrer Prophet des Wortes ist, dann bestätigt Gott sein Wort durch diesen Propheten. Nun, es gab viele falsche Propheten, wir hatten sie zu allen Zeiten. Wenn wir zum Alten Testament zurückgehen, sehen wir, wie sie sich erheben und im Namen des Herrn sprechen, und die Sache war nicht richtig. Gott hatte nichts damit zu tun. Er bestätigt nie etwas anderes als sein eigenes Wort. Er würde sein Geschäft nicht so führen. Denk daran, Gott bestätigt nur sein Wort, und nur ein wahrer Prophet ist, und die einzige Art und Weise, wie ihr feststellen könnt, ob er wahr ist oder nicht, ist durch das Wort. Auf diese Weise muss er beurteilt werden. Seht, so wie in den Tagen von Micha, als 400 hebräische Propheten vor Ahab und Josaphat standen und sagten, so spricht der Herr, zieh hinauf und sei erfolgreich. Dem Grundsatz nach hatten sie recht. Dann wurde Micha hergerufen, den einen, den sie alle hassten. 400 Propheten, nicht die Propheten des Baal, sondern hebräische Propheten, standen einmütig auf und sagten, geh hinauf nach Ramoth in Gilead, der Herr wird dich segnen und es wird dir gelingen. Und diese Männer waren keine Heuchler, sie waren absolut inspiriert. Warum sollte dann dieser kleine Kerl namens Micha, der Sohn Jimlas, kommen und etwas Gegenteiliges prophezeien? Das hat Nerven gekostet, dazu brauchte es Überzeugung. Woher wusste er, dass er recht hatte? Wenn ihr dort stehen würdet, woher würdet ihr es wissen? Ihr könnt nur nehmen, was der Mann sagt, und es mit dem Wort vergleichen, seht ihr? Micha stimmte genau mit dem Wort überein, denn Elia, dieser große Prophet, der das Wort des Herrn hatte, hatte gerade Ahab und Isebel und alle verflucht. Wie hätte Gott nun das segnen können, worauf der Fluch lag? Das konnte einfach nicht funktionieren. Nun, wir haben festgestellt, dass Gott sein Wort bestätigt, das Wort des Propheten. Wenn er ein Prophet ist, dann spricht er gemäß dem Wort. Die Bibel sagt an einer Stelle, wenn sie nicht gemäß dem Gesetz und den Propheten sprechen, ist kein Licht in ihnen. Dann ruft dieser Botschafter die Herausgerufenen heraus. Er hat Recht durch das Wort Gottes. Das beweist, dass er Recht hat. Passt auf, wir wollen einige Charaktere betrachten und zuhören. Noah war Gottes Zeuge für die vorsintflutliche Endzeit. Schaut, wie seine Botschaft im Gegensatz stand zur gesamten vorsintflutlichen Welt. Der Mann wurde als geisteskrank angesehen. Und doch hatte er genau das Wort des Herrn. Gott hatte gesagt, er könne Sünde nicht dulden. Als die Menschen zu sündigen begannen, kam Gott herab und Noah predigte die Endzeitbotschaft. Wann war das? Kurz vor der Endzeit trat dieser Botschafter auf. Gott sandte diesen Propheten mit der Botschaft für die Endzeit. Er wurde ausgelacht, verspottet, verhöhnt. Und nur seinen eigenen Haushalt hat er gerettet. Das ist richtig. Keiner wollte ihm glauben. Aber er hatte die Endzeitbotschaft. Alle, die nicht glaubten, wurden verdammt. Und diejenigen, die der Botschaft glaubten, wurden gerettet. Gott gab ihnen das Leben, und sie wurden gerettet, und die, die nicht glaubten, waren verloren. Ich zeige euch jetzt ein Schattenbild. Beachtet, wie Gott dies dreimal getan hat. Die drei ist die vollkommene Zahl Gottes. Gott ist vollkommen in drei, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist und Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes. Er ist vollkommen, denn die drei ist seine Vollkommenheit. 5 ist die Zahl der Gnade. 12 ist die Zahl der Anbetung. 40 ist die Zahl der Verfolgung. Und 50 ist das Jubeljahr, die Anbetung. Pfingsten bedeutet 50. Und 40 Tage lang wurde Mose versucht, 40 Tage lang wurde Christus versucht, seht ihr? Und all diese Schattenbilder. Nun, Gott ist vollkommen in der Drei. Es gibt drei Zerstörungen. Eine davon war, als Noah in die Arche ging. Die zweite war, als Lot aus Sodom herauskam. Beachtet, Jesus bezog sich auf sie. Wie es war in den Tagen Noahs und in den Tagen Lots, so wird es sein bei der Ankunft des Menschensohns. Beachtet, einer geht hinein, der andere kommt heraus und der nächste geht hinauf. Geht hinein, kommt heraus, geht hinauf. Das ist die Ordnung des Herrn. Jesus bezog sich auf diese beiden Propheten, wie es war in den Tagen Noahs und wie es war in den Tagen Lots. Abraham war der Prophet. Wie es war, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Er bezieht sich auf sie. Nun, Mose, ein anderer Prophet, am Ende des ägyptischen Zeitalters. Als Gott im Begriff war, sein Volk zu befreien, die Ägypter hatten es so sehr verfolgt und Herren über sie gesetzt. Kurz vor ihrem Untergang sandte Gott wie immer einen Propheten mit dem Wort des Herrn. Denkt daran, der Prophet bestätigte genau das, was Gott hunderte von Jahren zuvor, etwas mehr als 400 Jahre zuvor, Abraham versprochen hatte, dass seine Nachkommen in einem fremden Land wohnen würden, aber er würde sie mit mächtiger Hand herausführen. Am brennenden Dornbusch war Mose Gott begegnet und er hatte zu ihm gesagt, »Ich habe das Geschrei meines Volkes gehört, ich habe sein Elend gesehen und ich erinnere mich an meinen Bund.« Er erinnert sich an sein Wort. Denkt daran, er erinnert sich noch immer an sein Wort. Seht ihr? Er versagt nicht, er muss jedes Mal dasselbe tun. Ich sage diese Dinge, damit wir sie in unseren Gedanken verankern und daran denken können. Auch ihr, die ihr krank gewesen seid, und ihr seht, dass ich krank gewesen gesagt habe. Ihr müsst alle daran denken, dass Gott sich nicht ändern kann. Er ist der unveränderliche Gott. Zeiten ändern sich, Menschen ändern sich, aber Gott ist unendlich. Er kann sich nicht ändern. Er muss derselbe bleiben, gestern, heute und für immer. Er muss immer derselbe bleiben. Und wenn wir glauben, dass dies das Wort Gottes ist, können wir unser Vertrauen auf alles setzen, was er sagt. Ihr seht hier, wie seine Botschaft kommt, wie er seine Botschaft sendet. Er kann das nicht ändern. Er hat es immer getan. Er muss immer derselbe bleiben. Das ist die Art und Weise, wie er es immer tun wird. Denkt daran, wann tut er es? Unmittelbar vor der Zerstörung, genau am Ende des Zeitalters. Genau dann schickt er seine Botschaft, um sein Volk herauszurufen. Sie befinden sich dann immer in einem Durcheinander und dann kommen sie heraus. In den Tagen Moses wurden die Gläubigen gerettet, die Ungläubigen kamen um. Diejenigen, die Moses Botschaft von Gott glaubten, hätten das nicht getan, wenn Mose nicht von Gott bestätigt worden wäre und Gott nicht bewiesen hätte, dass sein Wort mit ihm war. Das machte ihn zu einem Propheten. Er ging hinaus und sagte, »Morgen um diese Zeit werdet ihr sehen, dass dieses und jenes geschehen wird. Am nächsten Tag geschah es. Das war alles. Jeder wahre Prophet Gottes, der im Namen des Herrn spricht, wird so handeln. Und es wird geschehen, dass dies und jenes geschehen wird. Ich gehe hinauf zum Pharao, aber er wird verstockt sein, er wird ein verhärtetes Herz haben. Er wird sagen, dass er uns gehen lässt, aber er wird es nicht tun. Und so geschah es. Warum? Weil dann das Volk wusste, dass dieser Mann von Gott gesandt war. Und dann begannen sie zu erkennen, dass Gott ihn segnete, und sie ehrten ihn, und als sie das taten, geschahen große Dinge. Und die Menschen, die lachten und sich über ihn lustig machten und seine Botschaft nicht annehmen wollten, gingen mit den übrigen Ungläubigen zugrunde. Die Gläubigen aber zogen aus und zogen in das verheißene Land. Sie gingen unter der gesalbten Botschaft des Botschafters. Es war eine Botschaft der Befreiung. Gott hatte verheißen, sein Volk in ein Land zu bringen, in dem Milch und Honig fließen. Und es geschah, denn Gott hatte es bereits so gesagt, und Mose kam und wurde als der Botschafter jener Zeit bestätigt. Das macht es uns ziemlich klar. Gut, wir sehen also, dass Mose eindeutig identifiziert wurde. Und dann beim Wechsel des Zeitabschnitts vom Gesetz zur Gnade. Es musste eine Zeit kommen, in der dieser Messias, von dem gesprochen worden war, kommen musste. Wir sehen, dass die Menschen zu dieser Zeit das Gesetz verdreht, es unter eine große Gruppe von irgendetwas gestellt und alle Arten von menschlichen Traditionen eingeführt hatten. Als die Zeit sich änderte, kam Jesus, ein anderer Prophet, der Gott-Prophet. Nun, ihr sagt, er war kein Prophet. Die Bibel sagt, er war einer. Der Herr, dein Gott, wird einen Propheten wie mich erwecken. Er war der Gott-Prophet zur Zeit des Übergangs vom Gesetz zur Gnade, von dem er all die Jahre hindurch gesprochen hatte. Nachdem er Mose das Gesetz gegeben hatte, kam er beim Wechsel des Zeitabschnitts, als er sagte, dass es geschehen würde, zur Gnade zurück. Und er sandte einen Propheten, der diese Zeit voraussagte. Er sammelte die Gläubigen, die Ungläubigen gingen zu seiner Zeit zugrunde. Alle, die an ihn glaubten, wurden gerettet. Alle, die seiner Botschaft nicht glaubten, waren verloren. Das ist genau das, was in den Tagen Noahs geschah. Das ist das, was in den Tagen Lots geschah. Das ist das, was in den anderen Tagen geschah, in den Tagen Moses. Das ist das, was in den Tagen Jesu Christi geschah. Denn sie verachteten die Botschaft und gingen zugrunde. Und die, die der Botschaft glaubten, wurden gerettet. Nun, dann kommt der Zeitabschnitt der Gemeinde. Wir begannen in der Zeit Noahs, der vorsintflutlichen Zeit. Wir kamen in den Zeitabschnitt des Gesetzes, dann in den Zeitabschnitt der Gnade der Gemeinde. Und nun geht der Zeitabschnitt der Gemeinde zu Ende. Wir alle wissen das. Wenn Gott in dem einen Zeitabschnitt, in den beiden anderen Zeitabschnitten auf eine bestimmte Weise gehandelt hat, muss er auch in diesem Zeitabschnitt derselbe bleiben und dasselbe tun, weil er gesagt hat, dass er es tun würde. Ich werde in ein paar Minuten durch das Wort beweisen, dass er gesagt hat, er würde es tun. Er kann sein Programm nicht ändern, er ist Gott. Beachtet, was er in diesen Zeitabschnitten getan hat. Jetzt kommen wir zur Endzeit des Zeitabschnitts der Gemeinde. Das ist, was ich heute Abend gelesen habe, es soll Licht werden in der Abendzeit. Wir haben viele trübe Zeiten erlebt, aber es wird Licht werden. Derselbe Sohn, der damals kam und das Zeitalter veränderte, kommt wieder. Dann wird es von der Erde in die Herrlichkeit gehen. Da werden wir noch hineingehen. Das eine Mal gingen wir hinein, das andere Mal gingen wir hinaus und dieses Mal gehen wir hinauf. Seht ihr? Genau richtig. Hinein, hinaus, hinauf. Wir kommen in die Endzeit. Und wir kommen nicht nur, wir sind schon da. Wir sind in der Endzeit. Was findet Gott in dieser Endzeit vor? Gott findet in dieser Endzeit genau das vor, was er auch in anderen Endzeiten vorgefunden hat, Unglaube. Es war schon immer so. Wenn er kommt, findet er Unglaube vor. Er stellt fest, dass das Programm, das er den Menschen vorgelegt hat, wenn sie damals zu Noahs Zeiten nach seinen Vorschriften gelebt und die Opfer dargebracht hätten, sie waren davon abgekommen. Als er kam, stellte er fest, dass die Dinge falsch liefen. Dasselbe geschah, als er auf die Erde kam. Er fand die Menschen und die Pharisäer und so weiter, die dem Gesetz folgten. Was taten sie? Sie waren überhaupt nicht mehr aufrichtig, sondern waren nachlässig und sagten, Hauptsache, sie sind der Gemeinde beigetreten, das ist alles, was sie brauchen. Das ist es, was er vorfand. Und das ist, was er wieder vorgefunden hat. Er findet das Gleiche vor, die Menschen ändern sich nicht. Wenn er also sein Programm sandte und die einen glaubten nicht daran und kamen um, und die anderen glaubten und lebten, diese beiden Möglichkeiten, dann muss es dieses Mal genauso sein. Es muss das Gleiche sein. Es war schon immer ein Kampf für den Botschafter, das Alte vom Neuen zu trennen. Es war schon immer dieser Kampf für den auftretenden Botschafter, das Alte vom Neuen zu trennen, obwohl die Botschaft immer schriftgemäß sein muss, denn jeder hat den anderen vorausgesagt, der kommen wird. Nehmen wir zum Beispiel Jesus. Wie schwer war es für ihn, zu kommen und die Botschaft zu ändern, vom Gesetz zur Gnade. Und doch sagte die Bibel, dass es so kommen würde. Es wird ein Messias kommen und das tägliche Opfer wird hinweggetan werden. Und wir wissen, dass dies von den Propheten vorhergesagt wurde. Was für eine große Sache es für ihn war, das zu tun. Aber wir sehen, dass er es tat. Er tat es, weil die Schrift es sagte und die Gläubigen jener Zeit, die sogenannten Gläubigen, stimmten absolut nicht mit ihm überein. Schaut euch diese Pharisäer und Sadduzäer an. Sie hatten ihre eigenen Traditionen und niemand konnte sie davon abbringen. Das ist, was sie geglaubt haben. Ihre Mütter haben das geglaubt, ihre Väter haben das geglaubt, ihre Großväter, Großmütter haben das geglaubt und Mose hat das so gesagt. Aber der Mose, der das Gesetz gab, war derselbe Mose, der gesagt hatte, dass dieser Mann kommen wird, und sie erkannten es nicht, weil sie das wahre Wort Gottes in Form von Traditionen hatten und die Hauptprinzipien davon weggelassen hatten. Und so musste es auch sein. Beachtet, jeder hatte das Kommen des anderen vorausgesagt. Jeder der Botschafter sagte nach der Botschaft voraus, dass der andere kommen würde. Aber die Menschen halten immer die Botschaft des vergangenen Tages fest. Betrachten wir es mal genauer. Gehen wir ein bisschen weiter zurück und schauen uns Luther an. Als Luther die Rechtfertigung durch den Glauben predigte, war er der Botschafter, der Engel dieses Gemeindezeitalters, des Gemeindezeitalters von Sardes. Als er predigte, brachte er die Lutheraner in Ordnung. Luther breitete sich also weiter aus. Und als Wesley kam, das Gemeindezeitalter von Philadelphia, mit der Botschaft der Heiligung, da war es schwer für Luther, das zu sehen. Die Lutheraner wollten es nicht glauben. Und als Wesley dann mit der Heiligung kam und sie alle auf den Weg der Heiligkeitspilger und freien Methodisten usw. so gebracht hatte und dann die Pfingstbotschaft kam, war es für die Methodisten schwer, das zu glauben. Sicher, das war es. Und doch spricht der eine vom anderen, biblisch gesprochen. Henoch sprach von der kommenden Zerstörung durch seine Entrückung. Gott holte ihn heim, er war ein Zeuge. Abraham erzählte ihnen von Mose. Und Mose sprach vom Messias. Jeder sprach vom anderen. Der Messias sprach von dieser Zeit, er sprach davon, wie es sein würde. Ihr sagt, ach Bruder Branham, oh ja, das hat er. Ich habe hier viele Bibelstellen aufgeschrieben, ich werde mich nur auf zwei oder drei von ihnen beziehen. Nehmen wir Matthäus 24. Nehmen wir Matthäus, das 24. Kapitel, und lesen dort, was er dort ankündigte, Nation wird sich gegen Nation erheben. Aber denkt daran, dann fährt er fort und sagt, wie es war in den Tagen Noahs und wie es war in den Tagen Lots, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Er hat es vorausgesagt. Er hat vorhergesagt, dass diese Dinge geschehen würden. Er sagte, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende und so weiter. Aber er sagte, lernt ein Gleichnis vom Feigenbaum. Wenn er jung ist und Zweige treibt und all die anderen Bäume, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Wenn ihr also dies geschehen seht, dann wisst ihr, dass die Zeit nahe ist und vor der Tür steht. Nun, wenn ihr was geschehen seht, der Feigenbaum treibt Knospen und all die anderen Bäume beginnen zu sprießen. Das war ein Zeichen. Und Israel ist immer der Feigenbaum gewesen. Joel prophezeite sogar, was der Verwüster übrig gelassen hat, hat der Nager verzehrt und das Ding niedergerissen. Aber Gott hat verheißen, ich werde es wiedererstatten, spricht der Herr. Und er wird es tun. Doch bevor er es in den ursprünglichen geistlichen Stand wiedererstatten kann, muss die heidnische Gemeinde herausgenommen werden. Er verhandelt nicht mit beiden zur selben Zeit. Man kann die Schrift nicht einfach so verdrehen. Er hatte nie zwei Hauptzeugen zur gleichen Zeit und er hatte nie zwei Gemeinden zur gleichen Zeit. Beachtet, zuerst muss die heidnische Gemeinde hinweggenommen werden, dann findet für die Juden das Ende der 70 Jahrwochen von Daniel statt. Der Messias weissagte 3,5 Jahre lang, dann wurde er, der Fürst, in der Mitte der 70. Woche abgeschnitten. Und dann sind noch 3,5 Wochen übrig. Dann sehen wir, dass zwei Propheten aus Offenbarung 11, er ändert nie sein Programm, herabkommen und den Juden weissagen, die Gemeinde wird zu dieser Zeit hinweggenommen sein. Und wir sehen, dass Israel jetzt zum ersten Mal seit mehreren hundert Jahren, seit fast 2000 Jahren, eine Nation geworden ist. Sie haben ihre eigene Armee, ihr eigenes Geld. Israel ist in seinem Heimatland. Sie haben eine eigene Nation, eine eigene Flagge. Sie gehören zu den Vereinten Nationen. Israel ist eine Nation. Das ist eines der größten Zeichen, das wir uns vorstellen können. Israel ist in seinem Heimatland, gerade jetzt. Und Jesus sagte, diese Generation, die Israel in sein Heimatland zurückkehren sieht, wird nicht vergehen, bis alles erfüllt ist. Seht, er sprach von diesem Tag. Lasst mich noch ein anderes Zeichen nennen. In 2. Timotheus 3 spricht er von der Gemeinde in der Endzeit und sagt, sie werden leichtsinnig sein, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Nehmen wir die Gemeindewelt. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie ziehen es vor, am Mittwochabend vor dem Fernseher zu sitzen, statt in die Gebetsversammlung zu gehen. Ihr sagt, das sind Baptisten, das sind Pfingstler, aber sicher, absolut. Leichtsinnig, aufgeblasen, vergnügungssüchtig. Halte ihnen das Wort direkt unter die Nase, sie werden es nicht beachten. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sag den Frauen, sie sollen ihr Haar nicht schneiden, sie tun es trotzdem. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, sie sind unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, sie verachten diejenigen, die richtig sind. Ihr sagt, das sind Atheisten. Nein, sie haben eine Form von Frömmigkeit, verleugnen aber deren Kraft, die Kraft, die euch von diesem Spuk, dem gegenwärtigen Weltsystem befreien kann. Von solchen wende dich ab. Kümmert euch nicht darum, was die Menschen sagen, denn ihr steht als Individuen vor Gott. Ihr müsst euch selbst verantworten. Es ist egal, was diese oder jene Frau tut, wie dieser oder jener Mann handelt, was dieser oder jener Prediger sagt, es geht um dich und Gott. Sie haben eine Form nach einer Tradition, verleugnen aber deren Kraft. Von solchen wende dich ab. Leben wir in dieser Zeit? Sicherlich. Schaut noch einmal in das letzte Gemeindezeitalter. Der Heilige Geist, Jesus selbst, sagt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen. Und in Offenbarung 3 spricht Jesus über dieses Gemeindezeitalter und gibt Zeugnis über das, was in den letzten Tagen geschehen wird. Die Gemeinde wird reich werden, Laodicea, lauwarm. Sie können gerade noch herumspringen, wenn sie durch die Musik zum Jauchzen gebracht werden, das ist richtig. Aber von einem Zeugnis und einem Leben, das gereinigt wird, sind sie weit entfernt. Ich möchte euch wirklich nicht verletzen, aber ich hatte vor kurzem eine Vision, in der ich im Paradies Gottes war. Ich kann nicht anders, als euch die Wahrheit zu sagen. Möge Gott uns Predigern helfen, in diesen Dingen ehrlich zu sein und die Wahrheit zu sagen. Seht ihr? Kalt! Die Bibel sagt, dass sie so sein werden, also werden sie auch so sein. Wenn es bei Luther exakt eingetroffen ist, wenn es bei Wesley im Zeitalter von Philadelphia exakt eingetroffen ist, dann wird es auch im Zeitalter von Laodicea genau so eintreffen, wie es gesagt wurde. Reich! Es fehlt an nichts! Wir können Milliarden von Dollar in Gebäude stecken, wir können jedes weltliche Vergnügen haben, wir können die schönsten Gemeinden bauen, das ist in Ordnung, völlig in Ordnung. Aber ich versuche Folgendes zu sagen. Wenn die Botschaft über sie gebracht wird, dann wollen sie dich nicht. Du bist ein Spinner, du bist ein Fanatiker, du hättest vor 50 Jahren leben sollen. Ihr mögt euch denken, so einen würde ich nicht als Pastor haben. Und doch ist er dein Pastor. Isabel hätte nie zugegeben, dass Elia ihr Pastor war, aber er war es, sicherlich. Er war gesandt, ein Beispiel, ein Botschafter für das Volk Israel. Und heute ist der kostbare Heilige Geist und Gottes Wort ein Botschafter für die Gemeinde, um sie zur Ordnung und zurück zum Wort Gottes zu bringen. Wir sprechen zwar davon, aber niemand bewegt sich. Wir bringen diese Dinge so durcheinander. Ich habe gehört, wie jemand in einem Zeugnis sagte, erhebt ihn. Wie erhebt man ihn denn? Man bringt einfach kleine Ismen hervor. Jemand sagte, wachet und betet, das bedeutet, haltet ein Auge offen, wenn ihr betet, und schaut mit dem anderen. Wachet und betet. Wachen bedeutet, auf das Kommen des Herrn zu warten und aufgebetet zu sein. Seht, die Dinge werden einfach verdreht. Was tun wir also in dieser Hinsicht? Wir errichten eine eigene kleine Tradition, ob sie nun von Gott ist oder nicht. Und wir gehen hinaus und gleich danach haben wir eine kleine Gruppe, die uns folgt. Dadurch ziehen wir sie vom eigentlichen Leib der Gemeinde weg, das stimmt. Anstatt hineinzukommen, zu beten, die Sache zu klären und den Leib weitergehen zu lassen, tun wir diese Dinge, ob sie nun auferbauend sind oder nicht. Wenn ihr die Wahrheit habt, dann bleibt bei der Wahrheit. Das ist genau richtig. Aber lasst es zuerst die biblische Wahrheit sein. Beachtet dieses laodizeische Zeitalter. Und die Propheten, der Heilige Geist, der durch Paulus sprach, war der Messias. Es war nicht Paulus, es war Christus. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch Jesus Christus. steht in Hebräer 1. Seht, der Heilige Geist, Christus, das Christus-zentrierte Evangelium, das Christus-zentrierte Wort. Und wenn es Christus-zentriert ist, wird Gott es als die Wahrheit bestätigen. Das ist der Grund, warum ihr Pfingstler den Heiligen Geist angesichts der methodistischen Heiligung empfangen habt, weil ihr wirklich wortgemäß gewesen seid. Das ist der Grund, warum ihr Methodisten geheiligt wurdet, als die Lutheraner nicht daran glaubten, weil ihr wortgemäß gewesen seid. So wurdet ihr Lutheraner gerettet und gerechtfertigt, weil euer Botschafter die Rechtfertigung predigte und gegen die katholische Kirche protestierte, die eine Abweichung von allem war. Sie haben einfach nur an die Kirche geglaubt. Ihr aber seid zur Bibel zurückgekehrt und habt diese biblische Wahrheit angenommen und daran festgehalten. Und dann kam Wesley mit einer anderen Wahrheit und hielt daran fest. Dann kamen die Pfingstler mit einer anderen Wahrheit und hielten daran fest. Wenn ihr daran festhalten und sehen könnt, dass es richtig ist, warum nehmt ihr dann nicht die ganze Sache, die sich als richtig erwiesen hat? Glaubt alles! Wenn wir nun diese Botschafter sehen, dann verstehen wir. Wir sehen Christus, den großen Gottpropheten, der vorhergesagt hat, dass diese Dinge in den letzten Tagen geschehen werden. Zu was führt das? Die Zeit der Ernte wird eingeleitet. Die Zeit wird eingeleitet, in der die Ernte eingebracht wird, was in den letzten Tagen geschehen wird. Könnt ihr es sehen? Nun, diese Dinge werden in den letzten Tagen geschehen. Wir wissen, nach welcher Art von Ernte wir Ausschau halten. Wir halten Ausschau nach einer Gemeinde, die einst Licht hatte, sich dann jedoch davon abwandte und sich dem Glanz der Welt hingab. Sie putzten sich ganz heraus, entfernen sich, nehmen jede Art von Mitglied und alles Mögliche auf und nennen es Pfingstgemeinde. Alles wird dort getauft, aber Wasser rettet niemanden. Es benötigt das Blut von Jesus Christus. Im Wasser ist kein Leben. Das Leben befindet sich in der Blutzelle. Es bedarf der Heiligung, um dieses Leben zu reinigen und das Verlangen nach Sünde abzutöten. Dann kommt der Heilige Geist in dieses gereinigte Gefäß und stellt es für die Arbeit, für den Dienst zur Verfügung. Der Altar hat das Gefäß geheiligt, aber die Füllung hat es in den Dienst gestellt. Es wurde für den Dienst zur Seite gestellt, jetzt muss es in den Dienst gestellt werden. Und der Heilige Geist stellt die Gemeinde in den Dienst. Ich mochte immer dieses kleine Lied. Sie waren versammelt im Obersaal, alle beteten in seinem Namen, sie wurden mit dem Heiligen Geist getauft und die Kraft zum Dienst kam. Und am Ende heißt es, was er an jenem Tag für sie tat, das kann er auch für dich tun, sicher. Die Ernte, die Propheten, wir haben dort bei Christus aufgehört, jetzt gehen wir ein wenig zurück. Wie hat doch Jesaja, der Prophet, von der Endzeit gezeugt und prophezeit? Er sagte, der ganze Leib wird voller Geschwüre sein, jeder Tisch voll mit Erbrochenem. Nun, Männer und Frauen nehmen heute das Abendmahl, aber leben mit zwei oder drei Ehefrauen oder zwei oder drei Ehemännern, rauchen Zigaretten und all diese Dinge. Und sie kommen in die Gemeinde und nehmen das Abendmahl. Ich könnte da jetzt noch ein bisschen tiefer hineingehen, aber ich warte einfach noch ein wenig, vielleicht ist es dann nicht richtig. Ich fühle, dass ich etwas gebremst werde bei dem, was ich sagen wollte. Aber ihr könnt zwischen den Zeilen lesen. Ihr wisst, was die Bibel über die normalen und unnormalen Dinge sagt. Wir sehen, wie all diese Dinge geschehen. Die Wissenschaft sagte vor 4 oder 5 Jahren, es ist 3 Minuten vor Mitternacht. Israel ist in seinem Heimatland. Die Gemeinde ist in Laodicea. Oh, was erwarten wir? Was ist los? Wir halten Ausschau nach dem Abendlicht. Ich frage mich, ob wir es erkennen werden, wenn es kommt. Oder wird es über unsere Köpfe hinweggehen, wie in anderen Zeitaltern? Sie erkannten es erst, als es schon zu spät war. Denkt daran, es waren diese religiösen Menschen, die Propheten töteten, die zu ihnen gesandt waren. Jesus sprach davon. Er sagte, ihr Heuchler, ihr schmückt die Gräber der Propheten und eure Väter haben sie dort hineingebracht und dann ihre Gräber gebaut. Seht euch die römisch-katholische Kirche an, die Gräber von St. Patrick und Johanna von Orléans schmückt. Sie töteten diese Frau und verbrannten sie als Hexe, weil sie geistlich war, weil sie Visionen hatte. Sie verbrannten sie auf dem Scheiterhaufen als Hexe. 200 Jahre später gruben sie die Leichen jener Priester wieder aus und warfen sie in den Fluss, um Buße zu tun, weil sie erkannten, dass sie doch eine Dienerin Christi gewesen war. Aber zu ihren Lebzeiten wussten sie nicht, wer sie war. Die Gemeinde ging daran vorbei. Und es wird wieder über die Köpfe der Leute hinweggehen, und sie werden es nicht erkennen. Bei Jesus wussten sie erst dann, dass er der Sohn Gottes war, nachdem er tot, begraben und auferstanden war. Hat Petrus sie nicht am Tag von Pfingsten angeklagt? Ihr Menschen mit gottlosen Händen, habt ihr den Fürsten des Lebens genommen und ihn getötet. Das leuchtende rote Signal seines Kommens ist unten. Amen, wir sind am Ende. Amen. Das leuchtende rote Signal ist überall. Überall steht Ikabod geschrieben. Die Zeit ist zu Ende. Die Zeit ist abgelaufen. Die Wissenschaft ist an ihrem Ende angelangt. Das ist richtig. Sie haben jetzt etwas erfunden, womit sie die ganze Welt in die Luft jagen können. Jeder hat Angst vor dem anderen. Sie sind in der Endzeit. Die Zivilisation hat ihren Höhepunkt überschritten. Die Menschen verhalten sich nicht mehr wie zivilisierte Menschen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Mann ein Hipster sein will, mit herunterhängendem Bart und von den Hüften herabhängenden Hosen und so über den Schulhof schlurft? Die Intelligenz von morgen, falls es ein Morgen gibt. Dann geht er mit 14-jährigen Mädchen aus, die dort auf der Straße sind. In meinem Motel lag dort draußen eine Mutter, die so wenig Kleidung trug, dass man nicht mal eine Schrotflinte damit hätte einwickeln können, und ihr Mann lag bei diesem kalten Wind genauso da. Sie denken, ihr Körper ist so schön, dass sie ihn zeigen müssen. Erkennt ihr nicht, dass das vom Teufel ist? Ganz genau. Sich ausziehen, das machen nur die Verrückten. Legion tat es, weil er verrückt war. Beachtet. Wir haben das, aber man nennt es Stil, man nennt es modern. Wir nennen es vom Teufel. Ich kann euch anhand der Bibel beweisen, dass es vom Teufel ist. Es ist Besessenheit durch den Teufel, dämonische Besessenheit, nicht Unterdrückung, Besessenheit. Er besitzt euch. So ist es. Doch wenn man es ihnen sagt, dann explodieren sie. Sie wollen nichts davon hören. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen, denn in ihren Leichenhallen, in die sie gehen, wird das nie verurteilt. In Schulen und Gemeinden zeigt man sich sexy, aber die Pastoren haben Angst, etwas dagegen zu sagen. Nur sehr selten kommt es vor. Neulich hörte ich einen Prediger sagen, als sie dieses blaue Zeug für die Augen und die roten Lippen erfunden haben, da haben sie die Welt schöner gemacht. Wenn ein Prediger des Evangeliums am Pult eine solche Bemerkung macht, braucht er eine Reise nach Golgatha, ganz genau, wo die Bibel es doch verurteilt. Und in einer Pfingstgemeinde hatte man zu einer Schwester, die ihr langes Haar am Hinterkopf hochgesteckt hatte, gesagt, dein Ersatzreifen könnte Luft verlieren. Die Schwester kam weinend zu uns. Sie hatten zu ihr gesagt, du musst das Haar abschneiden, denn die Bibel sagt im 5. Kapitel von Jesaja, dass sie runde Reifen wie ein Mond hat. Wie könnte die Bibel so etwas sagen, wenn doch geschrieben steht, dass es einer Frau übel ansteht, sich das Haar zu schneiden und man dann nicht mit ihr leben sollte, denn sie beweist damit, dass sie ihr Haupt entehrt. Wie könnt ihr behaupten, dass die Bibel so etwas sagt? Was ist mit unseren pfingstlichen Frauen los? Ihr habt zu viel Fernsehen gesehen. Ihr habt zu viel von der Welt gesehen und Gottes Wort interessiert euch nicht genug. Nun, das sagt die Bibel. Das ist, was die Bibel sagt. Nicht ich, die Bibel. Oh, Sex-Appeal. Vor kurzem sagte eine Frau zu mir, als ich mich darüber ausließ, dass sie diese Shorts tragen, ich trage lange Hosen. Ich sagte, das ist schlimmer. So steht es in der Bibel. Er kann sich nicht ändern. Ihr sagt, das sind die Baptisten. Nein, das sind die Pfingstler. Ich spreche zu euch. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Aber was ist los? Was ist das Problem? Jemand hat irgendwo die Messlatte niedriger gehängt. Ein alter Freund von mir, ein Prediger, hat immer gesagt, wir haben die Latten heruntergelassen, wir haben die Latten heruntergelassen, wir haben mit der Sünde Kompromisse geschlossen, wir haben die Latten heruntergelassen, die Schafe sind hinausgegangen, aber wie sind die Ziegen hereingekommen? Was ist das Problem, wenn ihr die Latte herunterlasst, die Latte von Gottes Wort? Denkt daran, es war von Anfang an Gottes Plan, seine Gemeinde durch sein Wort zu festigen. Und als Eva überlegte und sagte, nun ist es nicht vernünftig, ich könnte genauso gut leben. Oh, dadurch geschah es. Es geschah immer dadurch. Das ist der Grund, warum es ihr verboten wurde zu predigen. Seht, man hat die Latte heruntergelassen. Genau das ist das grundlegende Problem, das in der Gemeinde bei den Pfingstlern hervorkam. Das ist das grundlegende Problem. Doch dafür gibt es keine Schriftstelle. Und was passiert dann? Es entsteht das gleiche Durcheinander wie damals in Eden. Beachtet nun, wenn wir dann zum Wort kommen, sagt er darüber: Niemand kann das widerlegen. Ich fordere jeden heraus, es zu sagen. Ich habe über den Samen der Schlange gepredigt und so viele haben sich darüber empört. Ich habe einige Männer gebeten, sich mir darin zu stellen, doch es fand sich niemand. In Chicago dachten sie vor nicht allzu langer Zeit, ihr habt die Tonbänder, sie könnten mich in eine Falle locken. Sie riefen die gesamte Predigervereinigung von Chicago zusammen. Bruder Tommy Hicks und Bruder Carlson waren dort. Und zwei Nächte davor weckte mich der Herr nachts auf und sagte: Geh und stelle dich an dieses Fenster. Ich ging hin und es stürmte. Er sagte: Sie haben dir eine Falle gestellt. Du brauchst bei diesem Frühstück keine Angst zu haben. Gehe hin, ich werde mit dir sein. Dies geschah im Namen des Herrn. Ihr könnt sie fragen und es herausfinden. Es ist auf den Tonbändern. Es wurde zuvor vorhergesagt. Er sagte: Habe keine Angst zu gehen, sondern gehe und stelle dich der Sache. Ich werde mit dir sein. Am nächsten Tag traf ich Bruder Carlson, den Vorsitzenden des dortigen Ortsverbandes, und Tommy Hicks. Gott hatte mir gesagt, ich solle mich mit ihnen treffen und wir würden zum Frühstück an einen Ort namens Town and Country gehen. Ich setzte mich genau dorthin. Ich sagte: Bruder Hicks, du bist ein Doktor der Theologie und wir werden hier eine große Gruppe von Predigern treffen, ihre Vereinigung von Chicago. Warum gehst du nicht und sprichst für mich? Ich habe dir auch schon manchen Gefallen erwiesen. Ich habe ihn nur auf die Probe gestellt. Er sagte: Oh, das kann ich nicht tun, Bruder Branham. Ich fragte: Nun, warum gehst du nicht hin? Ich würde alles für dich tun. Warum tust du nicht das für mich? Er sagte: Oh, ich könnte das nicht tun, Bruder Branham. Sie würden nicht dafür sein. Bruder Carlson sagte: Nein, das würden sie nicht. Ich sagte: Ihr wisst warum. Lasst mich euch etwas sagen. Ihr beide wisst, dass sie mich mit Fragen in eine Falle locken wollen. Ihr wisst davon. Nun, das ist auf Tonband. Wenn ihr es wollt, könnt ihr es haben. Ihr kennt all diese Männer. Also fuhr ich fort: Vorgestern Nacht hatte ich eine Vision, dass wir heute Morgen hier sitzen würden und Tommy meinen Vorschlag ablehnt. Nun schaut, ihr habt diesen Raum im Hotel gemietet. Ja. Die Miete ist bezahlt. Ja, antwortete Bruder Carlson. Aber ihr werdet ihn nicht bekommen. Das ist so, spricht der Herr. Warum? Ihr werdet an einen anderen Ort gehen. Das ist ein grüner Raum. Wir aber werden in einen braunen Raum gehen. Ich werde in der Ecke sitzen, Dr. Mead zu meiner Rechten und der alte farbige Pastor und seine Frau werden hier links sitzen. Genau so, wie es sein würde. Und ich sagte: Passt nur auf, geht einfach hin. Ihr habt gesehen, wie Gott die Kranken heilt. Seht ihn jetzt einmal im Kampf. Er ist großartig, wunderbar. Ich fuhr fort: Achtet einfach auf die Fragen und seht, wie still es sein wird. Und als wir an diesem Morgen dort ankamen, wenn ihr das Tonband haben möchtet, Jim, du hast es, hast du es nicht mitgebracht? Genau hier könnt ihr das Tonband von der Versammlung bekommen, wenn ihr es wollt. Ich fragte: Was habt ihr gegen mich? Was ist los mit euch? Bruder Carlson sagte: Nun, Bruder Branham hat mir vor zwei Tagen gesagt, dass wir, und sie bekamen das Gebäude nicht, es wurde abgesagt. Sie konnten es ihnen nicht geben, da irgendeine Musikgruppe es bekommen hatte und sie nicht wussten, dass sie die Anzahlung darauf schon geleistet hatten. Deshalb mussten sie den Geschäftsleuten absagen. Ihr habt wahrscheinlich davon gehört, Bruder Williams hier auch. Und er sagte: Bruder Branham hat mir genau gesagt, wo jeder sitzen und was passieren würde. Viele von uns sind vielleicht mit der Botschaft von Bruder Branham nicht einverstanden, doch eines müssen wir zugeben, er hat keine Angst, sie zu verkünden. Er fürchtet sich nicht. Und nun, bitte sehr, Bruder Branham. Ich sagte: Bevor wir anfangen, möchte ich, dass irgendjemand im Hinblick darauf, was ich gesagt habe, diese Bibel nimmt und sich hier neben mich stellt. Das war die schweigsamste Gruppe, die ihr je gesehen habt. Ich sagte: Wenn ihr es nicht belegen könnt, dann fallt mir nicht in den Rücken. Brüder, ich bin hier, um Schulter an Schulter mit euch zu stehen, aber wir müssen zu den biblischen Fakten zurückkehren. Jemand fragte: Warum lässt du die Frauen nicht in Ruhe? Die Leute glauben, dass du ein Seher Gottes bist. Ich erwiderte: Das habe ich nie gesagt. Er meinte: Aber die Leute glauben das. Warum kannst du die Frauen nicht in Ruhe lassen? Warum kannst du nicht aufhören, ihnen zu sagen, wie sie sich kleiden und dass sie ihre Haare nicht schneiden und was sie tun sollen? Weshalb lässt du sie nicht in Ruhe? Wieso lehrst du sie nicht, wie man Gaben empfängt und etwas zur Ehre Gottes tut? Ich sagte: Wie in aller Welt soll ich ihnen Algebra beibringen, wenn sie nicht einmal ihr ABC beherrschen? So ist es. Man muss wieder zu den Grundlagen zurückkehren. Gott sei uns jetzt gnädig. Jawohl. Hier sind wir nun, in der Endzeit. Das rote Signallicht leuchtet. Das Kommen des Herrn steht bevor. Jawohl, hört zu. Die Endzeitbotschaft muss den Zuständen der Endzeit entsprechen. Wo sie abgewichen sind, sollte die Botschaft sie zurückbringen. Die Endzeitbotschaft entspricht immer den Endzeitzuständen. Das zieht sich durch die ganze Schrift. So muss es auch dieses Mal sein, ein Ruf zurück zum ursprünglichen Wort. Wie es andere Botschafter in ihrer Zeit taten, diese Botschaft muss in der gleichen Weise sein. Das ist uns verheißen. Gott hat es in seinem Wort verheißen. Maleachi 4, in der deutschen Bibel Maleachi 3,19, sagt, es werde geschehen, dass der Glauben der Kinder zum Glauben der Väter zurückerstattet werde. Er hat es verheißen und wir leben in dieser Zeit. Oh, es war immer jedes Mal eine Gruppe von Führern, die Menschen durcheinander brachte. Es sind nicht so sehr die Menschen, es sind die Führer, die sie durcheinander bringen. Ihr sagt, oh, Bruder Branham. Nun, einen Moment, wir müssen das auf der Schrift gründen. Wenn es nicht schriftgemäß ist, bringt es nichts. Durch ihre Worte der Weisheit in ihrer uninspirierten Führung, Worte weltlicher Weisheit, nun, es gibt einige von diesen Genies, die das zusammensetzen können, aber denkt ihr nicht, dass auch Satan ein Genie darin ist? Ist er nicht an Jesus Christus herangetreten und hat ihm eine Begründung genannt und ihm sogar die Heilige Schrift zitiert? Er tat es. Er ist ein Genie darin. Aber Jesus diskutierte nicht mit ihm, sondern sagte, es steht ebenfalls geschrieben, geh hinter mich, Satan. Ja, uninspirierte Führung. Schaut euch Korah an. In den Tagen, als Gott Mose mit der Botschaft sandte, kamen Korah und Datan zu Mose und sagten, Moment mal, du beanspruchst zu viel für dich. Du denkst, du bist der einzige Stern am Himmel. Ich möchte dir nur sagen, dass es noch andere Menschen gibt, die heilig sind. Mose hatte nicht gesagt, dass sie nicht heilig sind, aber er hatte einen Auftrag und den musste er ausführen. Und sie organisierten eine Gruppe und versammelten sich gegen Mose. Und Gott sagte zu ihm, geh und stell dich da drüben an die Tür. Dort standen jene Männer mit den Räuchergefäßen in ihren Händen und ihr wisst, was dann geschah. Gott öffnete die Erde und verschlang sie. Und sie hatten Feuer vom Altar darin. Mit dem Feuer im Räuchergefäß, so grundlegend es auch war, haben sie die Botschaft nicht erkannt. Gott sagte, ich habe dich, Mose, dorthin gesandt, um dies durchzuführen. Du wirst sie hierher bringen. Seht, sie haben es nicht erkannt. Mose war ihnen zu geradlinig. So wie auch Elia für die Schule der Propheten zu geradlinig war, er blieb beim Wort. Das musstet auch ihr Pfingstler tun, euch vom Rest der Welt trennen und geradlinig beim Wort verbleiben. Fallt nicht in das zurück, aus dem ihr herausgekommen seid. Ihr driftet ab. Löst euren Anker nicht von Golgatha. Haltet fest an Gottes Wort, denn auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Bleibt dabei. Nun, Datan und die anderen dachten, auch andere Männer könnten es tun. Seht, das ist menschliche Intelligenz, die versucht, ihre Ideen in den Plan Gottes einzubringen. Das war gut. Die menschliche Intelligenz versucht, ihre Ideen in das Wort Gottes einzubringen. Das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Es hat noch nie funktioniert und es wird auch nie funktionieren. Schaut euch Jesus an, als er dort stand und sagte, wer von euch kann mich der Sünde beschuldigen? Wer von euch kann beweisen, dass ich nicht genau das getan habe, was die Heilige Schrift von mir sagt? Ich behaupte, der Messias zu sein, und wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich die Werke tue und ihr mir nicht glauben könnt, dann glaubt den Werken, die ich vollbringe, denn sie zeugen von mir. Ganz genau. Doch sie konnten es nicht glauben, sie wollten ihren eigenen Weg gehen. Sie tun das vielleicht nicht absichtlich, sie möchten nicht verkehrt sein, ich glaube nicht, dass die Menschen das absichtlich tun. Ich kenne gute Menschen in diesen großen denominationellen Gemeinden, ich kenne dort feine Menschen. Aber es ist so, wie es dieser Rechtsanwalt im Radio sagte, es ist seltsam, wie Geistliche hinter dem Pult stehen und diese Dinge kommen sehen können, ohne dass die Sünden der Welt eine gerechte Empörung in ihnen hervorrufen. Wenn ein Anwalt aufstehen muss, um so etwas zu sagen. Und wie die Gemeindemitglieder ihr Geld für alle möglichen Zoos und Parks und andere Dinge verwenden, anstatt die Missionare zu unterstützen, um der Welt das Evangelium zu bringen. Es gibt hungrige Missionare, die nicht mal Schuhe an den Füßen tragen. Halleluja. Keine Denomination stärkt ihnen den Rücken, denn sie stehen für das Wort Gottes ein. Niemand unterstützt sie. Wenn sich doch jemand zu Ihrer Unterstützung findet, was passiert dann? Dann geben Sie ihnen gleich ein ganzes Bündel Dogmen mit. Ein echter, wahrer Missionar, dem Zeichen folgen, muss sich auf irgendeine Waschfrau verlassen, die für ihn ein paar Pfennige zurücklegt. Gebt Acht, so ist es. Sie wollen es vielleicht nicht tun, aber was ist mit Ihnen los? Sie sind blind. Jesus hat das gesagt. Denkt daran, Jesus sagte dasselbe. Hört, ich hoffe, ich bin nicht kritisch. Wenn ich die Wahrheit deutlich machen möchte, denkt nicht, dass ich euch kritisiere. Ich versuche nur, ich eifere um die Gemeinde. Diese Gemeinde gehört wahrscheinlich zu der Assembly of God oder so, ich weiß es nicht. Es macht keinen Unterschied für mich. Es ist eine Gemeinde Gottes. Das ist es, glaube ich, eine Gemeinde Gottes. Nun, das sollten wir alle sein, nicht die denominationelle Gemeinde Gottes, sondern wir sollten im Herzen Christen sein. Die Gemeinde Gottes wohnt innerhalb der Mauern, nicht im Namen und so weiter. Heute wird zu viel Wert auf Mitgliedschaften gelegt. Schaut euch die Erweckung der Baptisten an. Oh, sie haben eine gehabt. Sie hatten 1944 einen Slogan, 1 Million mehr in 44. Billy Grahams Botschaften wurden verbreitet. Sicher, das war eine große Sache. Die Methodisten, die Baptisten, die Presbyterianer, das war eine große Sache. Aber was haben wir erreicht? Jesus sagte zu den Pharisäern, ihr blinden Führer der Blinden, ihr überquert die Meere, um aus jemandem einen Bekehrten zu machen, und dann ist er ein Kind der Hölle, zweimal mehr als am Anfang. Und das ist es, was wir heute haben. Als ich an Billy Grahams Frühstück in Louisville, Kentucky teilnahm, sagte der Evangelist so ernst, wie er ist, hier ist unser Beispiel. Wenn Paulus in eine Stadt ging und einen Menschen bekehrte, dann fand er ein Jahr später bei seiner Rückkehr 30 neue Bekehrte von diesem einen. Wenn ich in eine Stadt gehe, dann bekehren sich 30.000, doch wenn ich ein Jahr später zurückkomme, dann finde ich keine 30. Was ist los? Ich bewunderte die Art des Evangelisten. Er zeigte mit seinem Finger auf die etwa 300 Männer, die da saßen, und sagte, das kommt davon, weil ihr ein fauler Haufen von Predigern seid. Ihr sitzt in eurem Büro, legt die Füße auf den Schreibtisch, ruft einen Mann an und bittet ihn, eurer Gemeinde beizutreten. Ihr solltet ihn besuchen gehen. Ich saß da und dachte, oh Gott, Evangelist Billy, du bist ein großer Mann. Ich bin ein Dummkopf, aber lass mich dich etwas fragen. Ich habe mir gewünscht, ich könnte mich umdrehen und das sagen. Aber ich bewundere den Bruder und denke, er ist ein Diener Gottes. Aber ich hätte ihn gerne gefragt, Billy, wer war denn der Prediger, der jenen einen Bekehrten betreute? Was geschah? Paulus ließ ihn nicht einfach nur die Hand heben, um eine Entscheidung zu treffen, sondern er führte ihn bis zur Taufe des Heiligen Geistes und entflammte seine Seele, und dann konnte er nicht mehr schweigen. Heute geht es um die Mitgliedschaft, Mitglieder, große Mitgliederzahlen, große Sonntagsschulklassen, Preise für denjenigen, der am meisten missionieren kann und jemanden aus einer anderen Kirche mitbringt. Wisst ihr, das ist Pharisäertum. Und dann geben sie groß damit an. Wie haben sie letzten Sonntag übertrumpft? Wenn ihr so weit gekommen seid, dass ihr die Gemeinde Gottes zu einem Rattenrennen machen müsst, dann ist es Zeit, die Türen zu schließen und nach Hause zu gehen. Die Gemeinde Gottes ist ein lebendiger Teil Gottes auf Erden, der Jesus Christus manifestiert. Ich weiß, dass das nicht populär ist, aber das kann man auch nicht erwarten. Wir erwarten, richtig zu sein. Sie prahlen groß damit. Aber wusstet ihr, dass der Prophet Elia von dem großen Lärm nicht beeindruckt war? Er hörte das Feuer und den Rauch vorüberziehen, den Donner und den Blitz, das Blut und das Öl und alles andere, doch es hat ihn nicht berührt. Wisst ihr, Amerika sucht immer nach einer großen Sache mit viel Lärm, aber Gott ist eine feine, leise Stimme, die den Propheten anzog. Einmal fuhr ein Wagen aufs Feld hinaus und dabei holperte er und machte eine Menge Lärm. Doch als er zurückkam, fuhr er über dieselben Unebenheiten und machte dabei kein einziges Geräusch, denn er war mit guten Dingen beladen. Aber wir stützen unsere Erfahrung auf eine Menge Lärm. Wie können wir das tun? Wie können wir das auf diese Weise tun? Oh Mann! Und dann setzen wir den Glamour von Hollywood ein, lassen eng und sexy gekleidete Frauen hinters Pult, die im Geist tanzen. Ich weiß nicht, was das für ein Geist ist. Ich möchte nicht kritisch sein, ich liebe euch. Falls nicht, falls ich ein anderes Motiv habe, wird Gott mich richten. Aber ihr versteht das, dahin sind die Pfingstler abgedriftet. Wir haben mehr als der Bruder an der Ecke, wir haben mehr als die Assemblies, denn wir sind die Einheitsgemeinde oder wir sind die Trinitarier und so weiter. All die verschiedenen Markennamen, die sie haben. Oh Bruder, für Gott bedeutet das gar nichts. Er befasst sich mit dem Einzelnen. Beachtet, dieser große Lärm, aber das zog den Propheten nicht an. Der Prophet kümmerte sich nicht um den Lärm, aber als er die feine, leise Stimme hörte, wusste er, dass dies das Wort war, und er verhüllte sein Gesicht und trat hinaus. Wisst ihr, die Sonne kann in 15 Minuten mehr Wasser schöpfen als wir, vollkommen lautlos. Wir machen mehr Lärm, wenn wir 4 Liter Wasser schöpfen, als die Sonne mit Millionen von Fässern. Wir halten immer nach etwas Großem mit viel Spektakel und Krach Ausschau. Doch wenn es dann darum geht, das Wort zu nehmen, dann kommt diese Sache hervor. Sie kommen und sagen, nun, Gott sei Dank, ich sage dir. Ich habe hier vor kurzem einen Mann getroffen. Ich sage das nicht, um gotteslästerlich zu sein. Bitte verzeiht mir, wenn es gotteslästerlich ist. Ich war in einer Zeltversammlung und der Pastor, ein Pfingstprediger, brachte seine Frau mit, damit sie Klavier spielt. Und als er mir seine Frau vorstellte, bin ich, ehrlich gesagt, fast in Ohnmacht gefallen. Die Frau hatte ganz kurze, gelockte Haare, riesengroße Ohrringe, haufenweise Lippenstift auf den Lippen oder was auch immer das für Zeug ist und lackierte Fingernägel. Sie sah aus, als wäre sie eine... Es sah schrecklich aus. Große, lange Fingernägel, wie Krallen. Sie war sexy angezogen, mit einem winzigen, kurzen Kleid, mit dem sie nicht mal ihre Knie bedecken konnte, wenn sie sich hinsetzte. Ich stand eine Weile dort und fragte, »Bruder, würde es dich verletzen, wenn ich etwas sage?« Er sagte, »Nein, natürlich nicht.« Er war ein netter Mann und sie schien eine nette Frau zu sein. Ich fragte, »Würdest du sagen, dass deine Frau eine Heilige ist?« Er antwortete, »Ja.« Ich sagte, »Entschuldige den Ausdruck, aber für mich sieht sie wie ein Gespenst oder so etwas aus.« Er fragte, »Was meinst du, Bruder Brenham? Oh, du bist noch von der alten Schule.« Ich sagte, »Ich bin von der biblischen Schule. Das ist richtig, die Schule der Schrift. Ich glaube nicht, ich kann einfach nicht glauben, dass eine Heilige so herumläuft, wenn die Bibel es so verurteilt. Es scheint, das Einzige, was wir jedes Mal hören, ist, sie hatten 40 Entscheidungen, 44 Entscheidungen, wir hatten 300 Entscheidungen. Nun, das sind Bekenntnisse. Bekenntnisse sind Steine, denn Petrus wurde aufgrund seines Bekenntnisses Stein, kleiner Fels, genannt. Petrus, sein Bekenntnis. Nun, Steine sind in Ordnung, aber was nützen sie einem Gebäude, wenn es keinen wahren Steinmetz gibt, der sie mit dem scharfen Werkzeug des Wortes bearbeitet und sie zu Söhnen Gottes macht? Was nützt ein Bekenntnis? Das ist der Grund, weshalb ihr nach eurer Rückkehr keine 30 von 30.000 mehr finden könnt. Man rollt die Steine einfach aus dem Staub und rollt sie da hinaus, aber sie sind für den Tempel noch nicht tauglich. Sie müssen zugeschnitten, am Wort Gottes ausgerichtet, dort platziert, zusammengefügt und auf dem Fundament der Lehre der Apostel Jesus Christus, dem Eckstein, aufgebaut werden. Und er sagte, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Wie können wir die Gemeinde sein, wenn wir uns gegenseitig verabscheuen? Er sagte, daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wenn wir Menschen abwerben und uns wegen denominationeller Unterschiede trennen, ich mache nicht das Volk verantwortlich, sondern die Denomination, nicht das Volk. Oh, es ist so schlimm. Man braucht dieses scharfe Werkzeug, das Wort Gottes, um sie zu Söhnen des Gebäudes zu formen. Mein Gebet ist, Gott, beeil dich mit Maleachi 4, gib uns die Botschaft in den letzten Tagen, gib uns jemanden, sende etwas, um diese Pfingstgemeinde zu retten. Was für einen Botschafter würde Gott uns für diese letzten Tage senden? Mein Bruder, meine Schwester, als euer Bruder und Mitknecht, der auf diese Zeit wartet, sage ich euch, dass er so sein wird, wie die Botschafter, die in den anderen Zeiten kamen. Genau so wird er sein. Er wird die Gemeinde zum Wort zurückbringen. Gott, lass uns dafür ein Fundament legen, bevor es kommt. Bevor er kommt, lass uns ein Fundament legen und zugehauene Steine sein, die bereit sind, ihm zur Seite zu stehen, wenn Gott ihn sendet, denn er hat verheißen, das zu tun. Ich weiß, ich spüre, dass ihr das zurückweist. Ihr wisst ja, dass ich mit einer kleinen Gabe die Geister unterscheiden kann. Ihr habt es abgelehnt, als ich Maleachi 4 sagte. Aber lasst mich euch etwas sagen. Ihr meint, Jesus sagte, wenn ihr es empfangen könnt, dies ist der Elia, von dem gesprochen wurde. Aber wenn ihr seht, was er in Matthäus 11,6 sagte, wenn ihr es empfangen könnt, dies ist der, von dem gesprochen und von dem gesagt wurde, ich sende meinen Boten vor mir her. Das war Maleachi 3, nicht Maleachi 4. In der deutschen Bibel Maleachi 3,19. Denn in Maleachi 4 sagt er, Der Tag wird kommen, da wird die Erde verbrannt werden, und die Menschen werden auf ihr wandeln, sie werden verbrannt werden wie Stoppeln. Er sprach damals von dem Boten, der ihm vorangehen würde, der ein Elia war. Ich glaube nicht an dieses ganze Zeug, das heutzutage kursiert über Elias Mantel und so weiter. All diese Täuschungen müssen natürlich kommen, um die echte Sache zu stören, wenn sie dann kommt, aber ich sage euch, am Ende dieses Pfingstzeitalters wird ein Botschafter aufstehen und die Dinge zum Abschluss bringen. Es wird ein Mann sein, keine Gruppe, keine Denomination, sondern ein Mann. So war es immer, und Gott kann sein Programm nicht ändern, denn er ist der ewige Gott. Denkt daran, wenn Johannes der Bote von Maleachi 4 wäre, dann hätte die Bibel versagt, denn es heißt, die Erde wird verbrannt werden wie Stoppeln und die Gerechten werden auf der Asche der Gottlosen wandeln. Lest es und seht, ob das stimmt. Aber Jesus hat das nie gesagt. Er bezog sich auf Maleachi 3. Ich will meinen Boten vor mir hersenden, damit er mir den Weg bereite. Das ist genau richtig. Denkt daran, dieser andere Botschafter wird den Glauben der Kinder zum Glauben der Väter zurückerstatten, zurück zur ursprünglichen Bibel. Das ist genau das, was Mose getan hat. Das ist genau das, was Jesus getan hat. Das ist genau das, was jeder Botschafter in der Bibel getan hat, am Ende des Zeitabschnitts. Sie haben die Botschaft zurückerstattet. Die Menschen haben damals durch Organisationen und andere Dinge alles durcheinander gebracht. Und heute haben sie das Gleiche getan. Deshalb halten wir Ausschau nach einem Botschafter. Gott sende ihn. Glaubt ihr, wir werden ihn empfangen? Oh nein! Er wird sicher ein Sonderling und Fanatiker sein, aber Gott wird ihn bestätigen. Von den wahren Gläubigen, die zum ewigen Leben vorherbestimmt sind, sagte Jesus, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen, und niemand kann kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn, und alle, die der Vater mir gegeben hat, Vergangenheitsform, werden kommen. Ich glaube nicht an diese Baptistenlehre der ewigen Sicherheit. Ich glaube es in gewisser Weise, aber ich glaube, man ist in Sicherheit, solange man in der Gemeinde ist. Aber wenn ihr euch von eurem Platz unter dem Blut Jesu Christi entfernt, seid ihr nicht mehr in Sicherheit. Ich bin sicher vor dem Regen, solange ich hier im Gebäude bin. Aber wenn ihr in den Heiligen Geist hineingetauft worden seid und behauptet, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, könnt ihr dann das Wort Gottes verleugnen? Ihr sagt, ihr habt geglaubt und den Heiligen Geist empfangen. Könnt ihr dann leugnen, dass das Wort wahr ist? Kann das der Heilige Geist sein, wenn er doch derjenige war, der die Bibel geschrieben hat? Wie könnte der Heilige Geist sein eigenes Wort verleugnen und sagen, ich habe mich geirrt, ihr habt recht? Nein, Gott ist nicht so. Oh nein! Es ist ein scharfes Schwert. Herr, sende uns eine mächtige Botschaft. Das ist es, wonach wir Ausschau halten. Wenn er dann kommt, um diese Steine zu bearbeiten und sie für das Gebäude zu behauen, was wird dann passieren? Viele von ihnen werden den Worttest nicht bestehen. Sie werden ihre Organisation mehr lieben als das Wort Gottes, auch wenn dieses Wort von diesem Mann bestätigt wird. Er wird ein Prophet sein, der im Namen des Herrn kommen wird, und er wird derjenige sein, der auf die Erde kommen wird. Ich glaube das. Jeder sagt, es wird eine Gruppe von Menschen sein. Ich möchte, dass mir jemand in der Bibel zeigt, wo von einer Menschengruppe gesprochen wird. Gott würde sein eigenes Wort brechen. Das kann er nicht tun. Oh nein, er hat es verheißen. Es wird ein einzelner Mann sein. Und dann werden natürlich noch andere mit ihm sein. Tausende. Die ganze Gemeinde der Gläubigen wird mit ihm sein. Überall. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Es werden nicht allzu viele von ihnen gerettet werden, denn Jesus sagte, wie in den Tagen Noahs. Wisst ihr das? Wie es war in den Tagen Lots, so wird es sein. Zählt sie. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Versteht ihr, was ich meine? O Bruder, wir sollten besser Inventur machen, denn es könnte wirklich später sein, als wir denken. Es könnte sein, dass wir eines Tages aufwachen und feststellen, dass wir etwas verpasst haben. Seid vorsichtig. Wacht, betet, forscht, sucht. Lasst es nicht an euch vorbeiziehen. Und denkt daran, wenn Gottes Wort gepredigt wird, ist Gott diesem Wort verpflichtet und wird es bestätigen. Wisst ihr, was er sagte, was in den Tagen Lots geschah? Er sagte, wie es war in den Tagen Lots. Was geschah dort, kurz bevor das Feuer fiel? Was wird wieder geschehen, kurz bevor das Feuer fällt? Was für eine Botschaft würde die Gemeinde empfangen? Nicht Sodom, sondern die auserwählte Gemeinde. Behaltet einfach die drei im Auge. Da waren die Sodomiter, da waren Lot und seine Gruppe, die formelle Gemeinde, Und da war Abraham, der Auserwählte. Alle drei bekamen eine Botschaft, und zwar durch verschiedene Botschafter. Beachtet, welche Art von Botschaft an die auserwählte Gemeinde erging und was er mit Abraham tat. Jesus sagte, so wird es beim Kommen des Menschensohnes sein. Das können wir nicht leugnen. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Also wird es natürlich genauso sein. Als Jesus mit dem Test kam und sagte, durchforscht die Schriften, denn in ihnen meint ihr, das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Konnten sie den Test bestehen? Nein. Und jeder weiß, dass alle Bekenntnissteine, die dem Worttest nicht standhalten, auf den Schrotthaufen geworfen werden. Sie sind rissig, Wasser dringt hinein, sie werden den Test nicht bestehen. Oh Mann, dann kommen sie auf den Schrotthaufen. Gott hat immer auf Charakter geschaut und nicht auf die Menge. Ich schließe jetzt. Es tut mir leid, dass ich euch so lange gehalten habe, das war nicht meine Absicht. Lasst mich noch kurz diese letzte Bemerkung machen, dann werde ich gleich aufhören. Ich hoffe, ich habe etwas gesagt, das euch hilft, damit ihr beginnt, nachzuforschen. Gott hat immer Wert auf den Charakter gelegt, nicht auf die Anzahl der Mitglieder. Und heute machen wir es genau andersherum. Wir achten auf Mitgliederzahlen, gute Kleidung und zahlungskräftige Leute, anstatt auf Charakter. Eliezer ließ es sich Schweißtropfen kosten, bis er Charakter gefunden hat. Das ist richtig. Wen würde er bekommen? Und er vertraute auf Gott. Charakter wofür? Charakter für Isaak, die Braut. Die Gemeinde ist ein Schattenbild darauf, das wisst ihr. Das war damals der natürliche Same Abrahams, dies ist jetzt der königliche Same Abrahams. Wenn Eliezer, dieser Botschafter des letzten Tages, der die Braut für Christus sucht und versucht, Charakter zu finden, wenn dieser Mann kommt, wird er nicht nach einer konfessionellen Mitgliedschaft suchen. Er wird nach einem willigen Charakter suchen. Passt auf, zuerst ging es um einen guten Charakter. Dann sollte sie bereit gemacht werden, Isaak zu begegnen. Nachdem er den Charakter gefunden hatte, sollte er sie dazu bringen, lange genug stillzustehen, um seiner Botschaft von Isaak zuzuhören. So ist es auch mit dem Botschafter der letzten Tage, des Abendlichts. Zuerst muss er die Gemeinde finden. Wo werden sie die Botschaft glauben? Suche sie. Könnt ihr verstehen, wovon ich spreche? Suche, wo die Gemeinde ist, die dich überhaupt hereinlässt, die dir nicht die Tür vor der Nase zuschlägt. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du Charakter gefunden. Wenn sie nur lange genug stillsteht, damit ihr gesagt werden kann, wie diese Braut gekleidet sein muss. Sie muss gekleidet werden. Haltet still. Schaut euch die kleine Rebekka an, die jedem Wort zuhörte, ihr kleines Herz klopfte. Er sprach zu ihr. Jetzt hatte er es durchgestanden. Wohin werde ich gehen, bis ich den Charakter gefunden habe? Und wenn ich den Charakter gefunden habe, dann soll ich dafür sorgen, dass sie lange genug stillsteht, damit sie zubereitet wird, ihm zu begegnen. Oh, meine Güte, was für eine bemerkenswerte Sache. Ich wünschte, wir hätten etwas mehr Zeit. Er macht sie bereit und sorgt dafür, dass sie stillsteht, um seine Botschaft über ihn zu hören. Eliezer sprach nicht von sich selbst, sondern von dem, der ihn gesandt hat. Und er hatte die Gaben, um zu beweisen, dass er von ihm gesandt war. Amen. Er wollte sie mit diesen Dingen bekleiden. Ihr wisst, wie er sie zubereitete. Wenn ich sie nur dazu bringen könnte, ihr Gesicht zu waschen, seht ihr? Wisst ihr, ich fühle mich gerade nicht frei zu sprechen, also bin ich besser still. Ich habe genug gesagt. Ihr wisst, wovon ich rede. Hört zu, haltet einfach still. Beachtet, die Aufgabe des Endzeitbotschafters wird darin bestehen, die Heiligen, die Braut, für den Bräutigam bereit zu machen. Das wird seine Botschaft sein. Wollt ihr jetzt das ABC lernen, damit ihr später Algebra lernen könnt? Wenn diese anderen Siegel auf der Rückseite geöffnet werden, werden sie nur ihnen offenbart werden. Das stimmt. Lernt zuerst das ABC. Was ist das ABC? Glaube immer Christus. Auf Englisch Always Believe Christ. Nicht euren Glaubensbekenntnissen, sondern Christus. Glaubt, was er sagt und nicht, was jemand anderes sagt. Wenn es gegensätzlich ist, wenn ein Mann zu euch sagt, Frauen, es ist in Ordnung, wenn ihr euch die Haare schneidet, dann wisst ihr, dass er lügt. Die Bibel sagt, es ist falsch. Wenn er sagt, du kannst Diakon sein und trotzdem 4 oder 5 Ehefrauen haben, dann lügt er. Das steht im Widerspruch zum Wort Gottes. All diese anderen Dinge, von denen wir sprechen, müssen wir mit dem Wort Gottes abgleichen und sehen, ob sie dem Wort Gottes entsprechen. Die Gemeinde muss zum Wort zurückgebracht werden. Was wird nun dieser Botschafter aus Maleachi 4 tun? Er wird den ursprünglichen Glauben, den Auferstehungsglauben, wiederherstellen. Sie sahen Jesus, nachdem er von den Toten auferstanden war, sahen ihn unter sich wirken. Sie waren Männer, die nicht viele Worte machten. Sie gingen hinaus und predigten das Wort. Oh, sie predigten lange. Paulus predigte einmal die ganze Nacht. Ein Mann fiel aus dem Gebäude und starb. Er legte seinen Körper über den Toten und brachte ihn wieder zurück zum Leben. Seht, und dann predigte er weiter. Beachtet, es waren ganz andere Männer als die heutigen Doktoren mit ihren ganzen Titeln. Die Botschaft durch den Botschafter wird die Gläubigen von den Ungläubigen trennen. Einige von ihnen werden ihr folgen, andere nicht. Einige der Katholiken folgten Luther, andere nicht. Einige der Lutheraner folgten den Methodisten, andere nicht. Einige folgten der Pfingstbotschaft, andere nicht. Einige werden dem Abendlicht folgen, andere nicht. Woher wollt ihr wissen, ob es das Abendlicht ist oder nicht? Prüft es mit dem Wort. Nicht nur mit einem Wort, sondern mit dem ganzen Wort. Und seht, ob es richtig ist oder nicht. Oh, was dann? Wenn diese Botschaft dann von Gott bestätigt wird, wenn sie das hervorbringt, was er verheißen hat, und sie mit dem Wort übereinstimmt, dann ist das Wort bestätigt, wie es auch in anderen Zeiten und mit anderen Prophezeiungen der Fall war. Beachtet, wenn die Botschaft von den Menschen abgelehnt wird und der Botschafter völlig besiegt zu sein scheint, man öffnet ihm keine Türen, man gibt ihm keinen Raum, wie es bei unserem Herrn war. Oh, als er, dieser junge Prophet, die Kranken heilte, sprachen sie, oh meine Güte, er ist ein toller Kerl, hallo Rabbi, wie geht es dir? Aber eines Tages setzte er sich hin und begann, ihnen die Wahrheit zu sagen. Er war beliebt bei der Gemeinde, beim Volk, Tausende folgten ihm. Er hatte 70 Prediger um sich herum, zusätzlich zu den 12. Aber eines Tages, nachdem er die Brote vermehrt hatte, um zu beweisen, dass er Gott war, denn nur Gott ließ Brot vom Himmel herabkommen, er vermehrte die Brote, und gleich danach, er war auf dem Wasser gegangen, hatte Wunder vollbracht und die Dinge getan, die er getan hatte, um zu beweisen, dass er es war. Und dann, als er das getan hatte, setzte er sich hin und begann das Volk zu lehren, und das Volk wandte sich ab. Und die 70 sagten, wer kann so etwas hören? Das ist eine harte Rede. Du reißt Dinge nieder, über die wir anders dachten. Wer bist du denn, dass du uns solche Dinge sagst? Und sie gingen weg. Dann wandte sich Jesus an seine kleine Gruppe, wie in den Tagen Noahs, wie in den Tagen Sodoms, und fragte, wollt ihr auch gehen? Da sagte Petrus diese großen Worte, Herr, wohin sollen wir gehen? Gott hilf uns. Beachtet, wenn die Botschaft abgelehnt wird und der Botschafter besiegt zu sein scheint, dann tritt Gott auf den Plan. Seine Botschaft ist dann vorbei. Noah predigte 120 Jahre lang in der Tür seiner Arche, bis sie ihn schließlich auslachten. Und Noah stieg in die Arche und dachte, dass alles gut werden würde. Gott schloss die Tür. Und die Menschen hingen herum, um zu sehen, was passieren würde. 7 Tage saß er da und musste es durchstehen, und am 7. Tag kam der Regen. Mose, in was für einer Situation befand er sich? Er erfüllte seine Pflicht, das Volk zu führen. Das Rote Meer kam ihm in die Quere. Er war am Ende seines Weges angelangt. Und dann kam Gott mit dem Ostwind und teilte das Meer am Ende seines Weges. Es war Daniel, der seiner Botschaft treu blieb. Ich werde mich nicht mit der Welt dieses Königs beflecken. Er stand treu zu Gott. Er war ganz am Ende seines Weges. Es schien, als wäre das Ende seiner Zeit gekommen, man warf ihn in die Löwengrube. Dann trat Gott auf den Plan. Und eines Morgens, weit unten, irgendwo in Babylon, Amen, ich kann zum Himmel aufschauen und ich sehe einen Thron und um ihn herum stehen Engel. Wenn ich nach Babylon herunterschaue, sehe ich einen brennenden Feuerofen. Ich sehe 3 Kinder dort stehen und sagen, unser Gott ist in der Lage, uns zu befreien. Wir verneigen uns nicht vor deinem Standbild, denn das steht im Gegensatz zu Gottes Wort. Wir stehen hier. Also gut, sagte der König, geht die Stufen hinauf, ihr werdet verbrannt. Große, stämmige Männer mit Speeren. Dann kommen sie die Stufen hinauf, Schritt für Schritt, heißer und heißer. Ich kann sehen, wie ein Engel drüben an der Seite des Throns steht, ein Schwert ergreift, es heraussieht und sagt, Vater, schau doch, was da unten vor sich geht. Lass mich hinuntergehen, ich bin Gabriel, ich werde die Situation wenden. Steck dein Schwert wieder in die Scheide, Gabriel, ich habe es gesehen. Da kommt ein anderer und sagt, Vater, ich bin Wermut, ich bin der, der mit Wasser zerstört. In der vorsintflutlichen Welt sündigten die Menschen und misshandelten dein Volk, und ich verwandelte die ganze Welt in eine Wasserkugel. Ich werde Babylon heute Morgen von der Landkarte tilgen. Lass mich gehen. Ich weiß, dass du das kannst, Wermut. Du bist ein treuer Engel. Aber ich kann dich nicht gehen lassen. Das ist mein Job. Ich werde selbst gehen. Hier, hast du sie gesehen? Ich habe sie den ganzen Abend beobachtet. Ich habe ihre Gebetsversammlung gehört. Ich habe den Stand gesehen, den sie für mein Wort eingenommen haben. Ich werde zur rechten Zeit da sein. Oh, meine Güte! Ich kann sehen, wie er sich erhebt und seine königlichen Gewänder um ihn herum fallen und er sagt, kommt her, Ostwind, Nordwind, Südwind, Westwind, kommt unter die Gewitterwolke dort drüben. Ich werde heute Morgen auf euch reiten wie auf einem Streitwagen. Ich fahre hinunter nach Babylon, ich werde die Situation wenden. Oh, Bruder, er war da, genau zur rechten Zeit. Sein Auge wacht über den Sperling und ich weiß, er wacht auch über mich. Er wacht auch noch heute Abend, er wacht über mich, er wacht über dich. Er beobachtet, ob wir einen Stand einnehmen oder nicht, welche Entscheidungen wir treffen, ob wir dem Wort treu bleiben oder uns davon entfernen. Es ist später, als ihr denkt. Als Jakob auf dem Heimweg war, inspiriert nach Hause zu gehen, kam ihm sein Bruder entgegen. Eines Nachts rang er mit Gott. Er hatte Angst, seinem Bruder zu begegnen, aber am nächsten Morgen war er ein furchtloser, hinkender Fürst. Ich brauche weder Esau noch seine Armee. Gott trat auf den Plan. Er wirkt in besonderer Weise. Jesus, der verworfen wurde, nachdem er als Sohn Gottes bestätigt worden war, sagte, »Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, glaubt mir nicht.« Er war das Licht für jenen Tag. Er ist immer noch das Licht. Er kam auf die Szene, und die Menschen folgten ihm, solange er Brot und Fische vermehrte. Aber als er anfing, ihnen die Wahrheit des Wortes zu sagen, trennten sie sich von ihm, denn sie hatten ihre eigenen Traditionen, an denen sie festhielten. Es war gegensätzlich, aber ihr wisst, dass er im Einklang mit der Schrift war. Aber die blinden Augen der Welt konnten es nicht sehen. Auch heute sehen sie es nicht, noch haben sie es in irgendeinem anderen Zeitalter gesehen. Ich meine, der Großteil von ihnen. Was war geschehen? Es sah aus, als ob er besiegt wäre. Ihr seht, dass seine Popularität von da an nachließ. Wann? Als er anfing, ihnen das Wort zu bringen. Als er Heilungsgottesdienste und Feldzüge abhielt, wollten ihn alle. »Oh, Rabbi, komm zu uns, komm hierher!« Aber als er mit seiner Lehre anfing, hieß es, »Oh, deine Lehre verstört unser Volk!« »Oh, du meine Güte!« »Oh, ich kann dich nicht mehr in meiner Gemeinde empfangen, Rabbi, denn du verwirrst unsere Leute. Deine Lehre ist so gegensätzlich zu dem, was wir glauben.« Das hat sich nicht geändert. Wir können dich nicht gebrauchen, Rabbi. Obwohl er bestätigt war, bestätigt durch die Schrift, wer er war, konnten sie es nicht glauben. Doch er machte weiter bis zum letzten Moment, als Satan dachte, ich habe ihn, und ihn ans Kreuz nagelte. Es ging immer weiter hinab und hinab und hinab, bis sie schließlich dachten, sie hätten ihn und ihn ins Grab legten. Aber dann kam Gott auf die Szene. Aus dem Grab ist er auferstanden. Warum? Das gleiche bei Paulus. Er sagte, Demas hat mich verlassen. Alle Menschen haben mich verlassen wegen des Wortes. Ich glaube nicht, dass Demas in Nachtclubs und dergleichen ging. Aber Demas war ein reicher Mann. Und er wollte mit der angesehenen Gruppe gehen. Und so ging er dorthin, wo alle anderen hingingen. Und dann sprach Paulus, alle Menschen haben mich verlassen. Warum? Er war beim Schlussstein seines Dienstes angelangt. Er kam zum Ende. Sein Wunsch war es, Märtyrer zu werden, denn er hatte Stephanus getötet, er war Zeuge seines Todes und hatte dem zugestimmt. Er wollte sterben. Als Agabus, der bekannte Prophet, zu ihm kam und sagte, er solle nicht nach Jerusalem hinaufgehen, antwortete er, ich weiß, dass ich nicht gehen sollte, aber ich bin nicht nur bereit, in Ketten und gefesselt nach Jerusalem zu gehen, sondern auch für den Herrn Jesus zu sterben. Was ging vor sich? Er besiegelte seinen Dienst. O Gemeinde des lebendigen Gottes, wir könnten die ganze Nacht weiterreden. Wie werden wir unsere Botschaft besiegeln? Wie werden wir es tun? Gott hilf uns, dieses Wort zu nehmen und kühn zu sein. Lass mich durch das Wort sterben, durch das Wort leben und durch das Wort sterben. verbreitet das Licht, denn zur Abendzeit soll es Licht werden. Wir leben in dieser Stunde, Freunde. Lasst es uns glauben, während wir unsere Häupter beugen. Zuerst möchte ich mich dafür entschuldigen, euch so lange aufgehalten zu haben, fast 2 Stunden, genauer gesagt 1 Stunde und 45 Minuten, glaube ich. Ich hoffe, euch nicht verletzt zu haben. Wir möchten niemanden kränken. Wenn das in unserem Herzen und in unserer Seele ist, wenn wir Prediger, meine Brüder hier, diese vom Heiligen Geist erfüllten Männer, solche Dinge einfach nur sagen, dann sind wir selbst im Unrecht. Als ich damals gerettet wurde und meinem Baptistenpastor erzählte, dass ich den Heiligen Geist empfangen hatte und all diese Dinge und dass der Engel des Herrn mir gesagt hatte, was ich zu tun habe, sagte er, »Du musst einen Albtraum gehabt haben, Billy.« Ich erwiderte, »Dr. Davis, ich habe einen Engel gesehen.« Er meinte, »Oh, Unsinn, das ist ein Werk des Teufels. Du meine Güte, wie mich das verletzt hat.« Er sagte, »Du willst zu Königen und Machthabern predigen?« Ich antwortete, »Das hat er gesagt.« Er fragte, »Mit deinen 7 Jahren Schulbildung?« Ich sagte, »Genau das hat er gesagt.« Er fragte, »Wer glaubst du, wird dir zuhören? Du willst ausziehen, um göttliche Heilung zu predigen, in der heutigen Zeit mit all ihren medizinischen Errungenschaften und so?« Ich antwortete, »Ich kann nichts dafür, wie viele Goliaths dort stehen.« Er sagte, »Was glaubst du, wer dir zuhören wird?« Ich sagte, »Wenn Gott mich aussendet, dann wird dort auch jemand sein, der mir zuhört. Damals kannte ich euch noch nicht, und als ich zu euch kam, war es so, als würde ich einen Handschuh über eine Hand ziehen. Ich passte genau zu euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe meine Pastorenbrüder. Glaubt ihr, ein Presbyterianer, Methodist oder Lutheraner würde seine Gemeinde öffnen, wie dieser Bruder es heute Abend getan hat, damit wir hier sitzen und diese Art von Botschaft predigen können? Nein, sicherlich nicht. Dies sind edle Männer, die die Wahrheit glauben. Haltet euch mit ihnen an das Wort und bleibt von den Dingen der Welt fern. Schwestern, lasst eure Haare wachsen. Zieht euch schöne und anständige Kleider an. Schämt euch, nehmt die Farbe aus eurem Gesicht. Ihr habt mehr Schriftstellen über das Schminken als über das Haareschneiden. Das ist richtig. Tut es nicht. Lasst es bleiben. In der Bibel steht, dass es für eine Frau eine Schande ist, wenn sie es tut. Die Haare sind ihre Ehre. Jetzt sagt ihr, das sind doch Kleinigkeiten. In Ordnung, lasst uns die kleinen Dinge aus dem Weg räumen und dann können wir über die großen Dinge sprechen. Lasst uns richtig beginnen. Nun, Brüder, o Mann, lasst mich noch eine Sache zu den Männern sagen. Mein Bruder, wenn du deine Frau so etwas tun lässt und behauptest, ein geisterfüllter Mann zu sein, schäme ich mich für dich. Schäme dich, deine Frau so auf die Straße gehen zu lassen. Und ihr seid so sexy gekleidet. Wisst ihr, dass Jesus in der Bibel sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat bereits Ehebruch mit ihr begangen? Du sagst, jetzt warte mal, mein Bruder, ich bin unschuldig. Das glaube ich auch, meine Schwester, du bist unschuldig, was den natürlichen Akt betrifft. Aber wenn du dich so zur Schau stellst und der Sünder dich dann ansieht, wer ist dann schuldig? Du bist es, weil du dich so präsentiert hast. Wenn sich der Sünder dann am Tag des Gerichts für den Ehebruch verantworten muss, mit wem hat er ihn in seinem Herzen begangen? Mit dir. Warum? Weil du dich zur Schau gestellt hast. Das ist genau die Wahrheit. Willst du nicht, Schwester, bitte, in Jesu Namen, darf ich dich als deinen Bruder bitten, dich wieder richtig zu verhalten? Bruder, schäme dich, dein Haus so zu führen. Bringe die Dinge in Ordnung. Ich habe größere Hoffnungen in dich als Mann gesetzt. Pastoren, die solche Leute hereinkommen lassen, die Diakone und so weiter werden und dabei 2 oder 3 lebende Ehefrauen haben und so weiter. Schämt ihr euch nicht, Prediger? Schämt ihr euch nicht für solche Dinge? Ihr habt Gemeindemitglieder, die Ehebruch begehen, Zigaretten rauchen und diese ganzen Dinge tun, ohne es vom Pult auch nur zu erwähnen? Schämt euch. Ich bete für dich, Bruder. Gott segne euch. Ich danke euch für eure Geduld mit mir. Das Abendlicht ist gekommen. Das Abendlicht ist hier. Zurück zum Wort. Nun, mit gesenkten Häuptern, mit gesenkten Herzen, stellt euch diese Frage. Entspreche ich diesem Wort? Tue ich das? Mein Gebet vom Pult aus ist, O Gott, schneide alles von mir ab, was nicht so ist wie du. O Gott, nimm es weg von mir. Wir sind am Ende des Weges angelangt. Wärt ihr so aufrichtig, eure Hände zu heben und zu sagen, Gott, schneide alles von mir ab, was nicht so ist wie du. Forme mich, Herr, gestalte und forme mich. Der Herr segne euch. Wenn es jemanden hier gibt, der verkehrt ist, ein Sünder und der heute Abend hierher gekommen ist und Christus noch nie als Erretter angenommen hat oder ein Zurückgefallener oder so etwas und der zurückkommen möchte, dann bist du eingeladen, hier zum Altar zu kommen. Wenn du glaubst, dass Gott meine Gebete für die Kranken erhört, dann glaube ich, dass er mich erhören wird. Und wenn wir beide zusammen unseren Glauben auf das Opfer Jesus Christus, den Sohn Gottes, legen und beten, dann glaube ich, dass Gott uns erhören wird. Du bist eingeladen, zum Gebet zu kommen. Unser himmlischer Vater, wir übergeben dir diese Zuhörerschaft, diese abgebrochenen Worte, die lange Predigt, Herr. Viele sind müde und erschöpft nach Hause gegangen und einige haben sich vielleicht nicht ganz wohl gefühlt. Und Herr, ich kann einfach nicht immer sagen, wer in der Zuhörerschaft sitzt. Und letztendlich, Vater, ist es dein Wort und du kennst mein Herz. Wehe mir, wenn ich es nicht tue. Und ich muss es tun, Herr. So bete ich nun, dass die Menschen, die ein Verständnis des Wortes haben, es klar verstehen. Und ich bin sicher, dass diejenigen, die du zum Leben berufen hast, verstehen werden, dass ich diese Dinge nur deshalb erbitte, weil ich Gott und seine Gemeinde von ganzem Herzen liebe. Vater, praktisch jede Hand hier hat sich für diese Beschneidung erhoben, damit all das Überflüssige weggeschnitten werde, das dort nicht hingehört. Gott, hilf uns allen. Ich stehe an ihrer Seite her, ich bin einer von ihnen. Ich halte Ausschau nach jenem glücklichen Tag im tausendjährigen Reich, wo Sünde und Schande für immer vernichtet sein werden. Und, Vater, wir wissen, dass wir diesen Dingen unterworfen sind, solange wir noch in dieser Welt leben. Wir sind Fehlern unterworfen, wir sind der Sünde unterworfen, wir sind immer noch unterwegs, aber wir haben kein Verlangen danach. Wie die Bibel sagt, verzaget nicht, wenn ihr zurechtgewiesen werdet. Aber ich bete, Vater, dass die Zurechtweisung durch das Wort mich genauso hart beschneidet wie die anderen. Und ich bete, Vater, dass sie es auch in dieser Weise verstehen werden. Ich bete, dass du sie jetzt segnen mögest. Und mögen wir, wie wir zuvor schon gebetet haben, Herr, wissen und darauf achten, worum wir bitten, denn wir wollen nicht in verkehrter Weise bitten, wir wollen nicht um etwas bitten, nur um Worte zu machen, denn wir reden mit dir. Ich bitte dich, unseren Bruder hier zu segnen, der mir heute Abend seine Türen geöffnet hat, damit ich kommen kann. Ich bete, dass du seine Gemeinde segnest. Möge dies ein Leuchtturm sein, ein Ort, an dem die Gaben Gottes fließen und alles reibungslos läuft. Segne alle Prediger, die hier sitzen, und ihre Gemeinden, und möge es ein solches Schütteln oder Rauschen im Maulbeerbaum geben vom Geist Gottes, der über Phoenix kommt und die Gemeinden zur Gemeinschaft und zu einer großen Erweckung bringt, dass die Prediger wegen der Herrlichkeit Gottes nicht mehr predigen können. Aber wenn die Heiligen am frühen Nachmittag zusammenkommen und weinen und beten und Zeugnis geben und Botschaften ergehen, einfach ein echtes Ausgießen des Geistes, dass die ganze Stadt angezogen wird, dass sie kommt und zuhört. Gewähre es jetzt. Heile die Kranken in unserer Mitte, Herr. Gib ihnen göttliche Befreiung, Vater, durch den Namen Jesu Christi. Unsere Häupter sind jetzt gebeugt. Wenn jemand hier ist, der jetzt am Altar stehen möchte, während wir unsere Häupter gesenkt haben und einfach ein kleines Lied summen, ein gutes altes Gospellied, das wollen wir summen. Und wenn jemand möchte, dass wir für ihn beten, dass er eine tiefere Erfahrung macht oder den Heiligen Geist empfängt oder wenn er gerettet ist und noch nicht geheiligt wurde oder was auch immer, werden wir das gerne tun, während wir dieses kleine Lied »Ich liebe ihn« summen. Und wenn du ihn liebst, dann lass uns jetzt sein Wort respektieren. Ich lieb ihn, ich lieb ihn, denn er liebte mich zuerst, und er kaufte meine Erlösung am Stamm von Golgatha. Während Sie kommen, möchte ich, dass jeder seinen Platz hier einnimmt. In Ordnung, Schwester. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Kommt um den Altar herum, ihr, die ihr jetzt kommen wollt. Und er kaufte meine Erlösung am Stamm von Golgatha. Warum kommt nicht eine von euch Schwestern mit kurzen Haaren hierher und legt ein Versprechen vor Gott ab? Wollt ihr, dass ich es euch aus der Bibel vorlese? In Ordnung. Möchtet ihr nicht kommen und sagen, Herr, ich will in allen Dingen richtig sein und ich will richtig anfangen. Ich will auf den richtigen Weg kommen und dort bleiben. Ich werde dir heute Abend ein Versprechen geben, Herr, von jetzt an werde ich sie wachsen lassen. In der Bibel steht, dass es eine Schande ist, wenn ein Mann lange Haare hat und wie eine Frau aussieht. Gott schloss zwei Bündnisse, eines mit Adam und eines mit Eva. Er kleidete sie verschieden, sie sind völlig verschieden. Sie waren schon immer verschieden. Es gibt zwei Bündnisse, die sich durch die ganze Bibel ziehen. Ich würde gerne einmal abends über diesen doppelten Bund predigen und euch den Unterschied zeigen. Oh meine Güte, er ist gewaltig. Selbst in der Ehe- und Scheidungssache, wenn ihr nur die Wahrheit darüber wüsstet, wäre die ganze Angelegenheit erledigt. Das ist richtig. In Ordnung. Noch einmal, während wir jetzt sicher sind. Möchtest du nicht kommen? Ich liebe ihn. Du brauchst den Heiligen Geist? Komm hoch, stell dich hier hin. Denn er liebte mich zuerst. Du willst einen engeren Wandel mit ihm? Komm, gib ein Versprechen ab, stehe zu ihm und halte es. Es nützt nichts, ein Versprechen zu geben, wenn du es nicht hältst. Du kannst dein Versprechen geben und Gott muss es einlösen. Halte einfach dein Versprechen. Ich werde meine Predigerbrüder bitten, jetzt hierher zu kommen, sich um diese kostbaren Menschen herumzustellen, während wir hier beten, mit jedem Einzelnen zu sprechen und nach ihren Bedürfnissen zu fragen, während wir hier sind. Möge jeder so ehrfürchtig sein, wie er kann. Gott wird euch dafür belohnen. Seid einfach sehr ehrfürchtig, bis das Gebet gesprochen ist. Ihr könnt jetzt hierher kommen, hier herum, hier nach oben und hinter diese Leute, die hier zum Gebet stehen. Am Stamm von Golgatha. Und jetzt noch einmal, während sich auf beiden Seiten die Prediger versammeln. Ich liebe ihn. Ich sehe das gerne, Prediger verschiedener Organisationen, alle jetzt vereint, das ist unter dem Blut. Weil er mich zuerst geliebt hat und meine Erlösung erkaufte, am Stamm von Golgatha. Nun, Brüder, geht auf die Person zu, bei der ihr gerade steht, legt eure Hand auf sie und fragt sie, was sie von Gott erbittet. Ist das nicht eine wunderbare Zeit? Wisst ihr, wenn ich das sehe, seht euch das an, Prediger von verschiedenen Gemeinden, die hier gemeinsam stehen. Die Schwestern, die auf den Pritschen lagen, sind aufgestanden und gegangen. Preist den Herrn. Ich bin so dankbar dafür, dass wir im Namen des Herrn hier stehen. Ihr in der Zuhörerschaft, neigt eure Häupter. Jeder von euch möge jetzt in seinem Herzen mit Gott reden, so wie er mit mir reden würde, als würdet ihr kommen und sagen, Bruder Branham, ich, wenn ihr etwas falsch gemacht habt, sagt, es tut mir leid, Bruder Branham, ich habe diese Sache getan, verzeihst du mir das? Ich verspreche dir, Bruder Branham, ich werde dir das nie wieder antun. Ändert das jetzt einfach von meinem Namen, von mir, zu eurem Herrn Jesus Christus. Und wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr beispielsweise kommen und sagen würdet, Bruder Branham, ich habe kein Geld mehr, ich habe heute Abend nichts zu essen gehabt, und ja, ich weiß, wenn du einen Dollar hättest, würdest du ihn mir geben. Nun seht, ihr müsst zu Gott nicht sagen, wenn du Heilungskraft hast. Er hat sie, seht. Zu mir müsstet ihr sagen, wenn du sie hast. Aber zu ihm braucht ihr nicht zu sagen, wenn du sie hast. Er hat sie, seht. Ihr sagt also, Bruder Branham, würdest du mir einen Dollar geben? Ich brauche etwas zu essen. Natürlich würde ich das tun, das wisst ihr. Wenn ich es hätte, würde ich es euch geben, jederzeit. Ich hätte ein schlechtes Herz, wenn ich es nicht täte. Und ich, der ich ein grausamer, sündiger Mensch bin und so gutherzig zu jemandem wie dir sein würde, was würde Gott dann erst tun? Wenn ihr, die ihr böse seid, gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater den Geist denen geben, die ihn darum bitten? Wenn ihr um einen Fisch bittet, würde er euch eine Schlange geben? Wenn ihr um Brot bittet, würde er euch dann einen Stein geben? Sicherlich nicht. Wenn ihr ihn einfach auf diese Weise im Glauben bittet, dann werdet ihr es von ihm 1.000.000 Mal schneller bekommen als von mir. Und ihr wisst, ich würde euch helfen, ich würde alles tun, was ich kann. Jeder von diesen Brüdern würde das, wir würden jeden Pfennig aus unserer Tasche nehmen, um euch zu helfen. Wir würden alles tun, was wir können. Aber dies ist etwas, woran ihr glauben müsst. Nun glaubt, dass ihr es empfangen werdet, während wir beten, ihr betet und die Zuhörerschaft betet, und ich glaube, Gott wird herabkommen und unser Gebet anerkennen. Und in dem Moment, in dem ihr das Gefühl habt, dass ihr es habt, dass Gott euer Gebet beantwortet, dann schließt einen Bund. Herr, ich habe Unrecht getan, ich werde es nicht mehr tun. Ich hebe meine Hand, ich verspreche dir, ich werde es nicht mehr tun. Gott wird euch bei eurem Wort nehmen. Wenn ihr das in dieser Weise glaubt, dann wird alles vorbei sein. Dann hebt einfach eure Hände und dankt ihm, Herr, ich habe mein Gelübde abgelegt und ich weiß, dass es von dir ist. Und du hast versprochen, es zu beantworten und du kannst nicht versagen. Himmlischer Vater, wir, deine Diener, stehen bei dieser Gruppe, die nach vorne gekommen ist und in dieser Zeit deinen Segen und deine Zuwendung braucht. Vater, sie sind Trophäen der Botschaft, der Zeit des Abendlichts. Viele von ihnen, Herr, bekennen. Einige von ihnen befinden sich in einer verzweifelten Notlage. Ich bitte dich, Gott, in Jesu Namen, dass du nicht einen von ihnen abweist, denn du hältst dein Wort. Ich erinnere dich an dein Wort, Herr, so wie Petrus und die Jünger, als sie in Apostelgeschichte 4 beteten und sagten, Herr, gedenke des Wortes, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Nun, Vater, bringen wir dein Wort. Du hast gesagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Wir bringen unsere Anliegen vor Gott, und er wird uns antworten. Er ist reichlich. Wer seine Sünden bekennt, wird Vergebung finden. Wer seine Sünde verbirgt, dem wird es nicht gelingen. Wir bekennen unsere Vergehungen. Ich bekenne die Vergehungen der Menschen. Ich bekenne mein eigenes Vergehen. Ich bitte um Barmherzigkeit. Ich bitte um Heilung. Ich bitte um Gnade. Ich bitte, Herr, dass du den Heiligen Geist gerade jetzt über diese wartenden Menschen ausgießt, damit ihr Leben durch das Wirken Gottes verändert und in das Bild des Sohnes Gottes geformt wird, so dass der Geist, der ihn lebendig gemacht hat, in ihre Leiber kommt und sie zu Söhnen und Töchtern Gottes macht. Gewähre es, Herr. Wir glauben, dass du gegenwärtig bist. Wir glauben, dass du dein Wort ehren wirst. Wir glauben, dass du die Bemühungen des Wortes ehren wirst. Sende jetzt diesen Segen auf diese Menschen, die darauf warten, dass deine Gegenwart sie hier am Altar besucht, in Jesu Namen. Wenn ihr nun glaubt und glaubt, dass ihr empfangen habt, erhebt eure Hand zu Gott. Wenn ihr es als ein Gebet des Glaubens und als euer Gelübde annehmt, während ihr euch jetzt Gott zuwendet, hebt eure Hände. Möge die Zuhörerschaft aufstehen. Jeder, der ein Gelöbnis vor Gott ablegen möchte, soll aufstehen und sagen, ich glaube es, ich nehme es an, ich glaube es. Nun hebt eure Hände und lobt ihn, und es wird alles vorbei sein. Ehre sei Gott. Wir danken dir, Herr Jesus, für deine Güte und deine Barmherzigkeit und für alles, was du für uns getan hast, Herr. Wir preisen dich durch Jesus Christus.